Rost und Stahl.
Der Metal-Podcast. Mit Mattes und Hoshi.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 37 von Rost und Stahl. Wir nehmen auf am 29. Februar 2024, Mattes. An diesem Datum können wir erst in 4 Jahren wieder aufnehmen. Auch irgendwie witzig, oder? Dabei wollten wir eigentlich eher aufnehmen. Ja, eigentlich wollten wir ja ein bisschen eher, aber das hat sich dann durch diverse Verschiebungen in unseren Terminkalendern dann nicht so ergeben, ne? Aber so
kommt es. Ja, eigentlich wie immer. In letzter Zeit, immer wenn wir einen großen Plan hegen, dann kommen wir dazwischen. Aber wir sind ja noch in der Zeit, ne? Also wir werden wahrscheinlich dann irgendwie jetzt zeitnah auch releasen können. Da kommen wir maximal vielleicht mit einem Tag Verspätung raus. Das sollte zu verschmerzen sein.
Ja, das hängt tatsächlich, das ist ein sehr schöner Einstieg, weil das hängt ein bisschen davon ab, wie der heutige Abend jetzt läuft, wie lang wir so werden und vor allen Dingen, wie zurechnungsfähig ich am Ende noch bin. Denn ich habe Post bekommen, Mathis. Ich habe mal wieder von unserer lieben Ramona habe ich was geschickt bekommen, und zwar ein Päckchen mit Bier drin. Ist das nicht lieb?
Oh, kulinarisches Glück.
Ja, und auch nicht irgendwelches Bier, sondern ich habe bekommen von der Geilingsbräuerei. Ich hoffe, ich spreche die gerade richtig aus. Geilingsbräuerei, vor allen Dingen Geilingsbräu GmbH. So, das ist die Brauerei, die das Dombier herstellt. Und die Ramona wohnt da in der Nähe und ja, dann hat sie mir ein bisschen was in ein Paket gepackt und geschickt. Fand ich sehr super und werde ich jetzt gleich auch verköstigen hier. Also,
von dem warst du ja auch gar nicht so unangetan, ne? Zumindest von so gewissen Sorten.
Ja, das ist tatsächlich ein anderes. Das ist, weil, also das Dong hat ja da so sein exklusives Bier, das wird ja von unserem Kumpel Kai gebraut, ne? Da in dieser Brauerei. Das ist auch super. Das ist ein Kellerpilz, habe ich hier einmal, und ein Alt hat sie mir geschenkt.
Das finde ich richtig gut. Geht doch auch mal.
Ich guck mal gerade. Ah nee, das Alte ist aber tatsächlich von einer anderen Brauerei, sehe ich gerade. Aber das Kellerbier, davon habe ich eins auch schon getrunken, kann deswegen sagen, das ist super und werde mir gleich das zweite reintun. Ja, apropos, wir sollen schöne Grüße ausrichten an den lieben Dennis, den wir hier mal zu Gast hatten von der Ramona. Hiermit geschehen, schöne Grüße.
Ja, von schöne uns. Grüße, mein Lieber.
Ja, willst du den... Ja, willst du den anderen treuen Hörern einmal kurz erklären, was wir hier heute vorhaben, beziehungsweise, nee, ach komm, wir haben doch Zeit eigentlich, oder? Wir machen doch nicht so viel, oder? Können eigentlich noch ein bisschen plaudern,
Ja, wir
oder?
Haben uns ein Thema vorgenommen, das haben wir auch schon ein paar Mal angeteasert, also eigentlich ist wahrscheinlich auch schon allein durch den Titel dann klar, worum es heute gehen wird, aber wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wir reden heute über die Band Magnum, die auch bei unserem vorletzten Voting einen soliden zweiten Platz hingelegt haben und dementsprechend, beziehungsweise Platz 2 und 3 haben sich, glaube ich, die Punkte geteilt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall wollten wir die noch irgendwie unterbringen mit dem aktuellen Album und haben das Ganze da mal, das Dahinscheiden des großen Tony Clarkin zum Anlass genommen, dann einfach mal eine Magnum-Folge aufzunehmen. Und ich denke, wir sind beide gespannt, wie das wird. Weil wir jetzt nicht die größten Kenner sind, aber wir haben es da mal so ein bisschen durchgewuselt. Und entsprechend unseres regulären Hervorgehens uns mal so mit 4 Werken ein bisschen näher auseinandergesetzt und dann schauen wir mal, was wir gleich draus machen.
Ja, bevor wir da reingehen, ich wollte nochmal eine Sache hier loswerden. Ich hatte mal kurz so angeteased, so Smalltalk-mäßig vielleicht mal so den einen oder anderen Musiktipp hier unterzubringen, so aktuelles Zeug. Ich weiß nicht, Mattes, was hörst du so gerade? Was kannst du so jetzt, ohne da irgendwie groß drauf einzugehen, sagen, was ist so gerade deins?
Ja, jetzt spielst du mir gerade so ein bisschen in die Karten. Also ich bin jetzt gerade hobbytechnisch, wenn ich mich gerade nicht um unsere Folgen bemühe, die letzten Tage in einem Computerspiel versunken und dementsprechend höre ich natürlich den Soundtrack auch immer und immer wieder. Und zwar ist das, hat es mich jetzt auch gepackt, nachdem es mehrere Monate gefühlt alle Bestsellerlisten angeführt hat. Ich zocke jetzt Baldur's Gate 3 und entsprechend bin ich momentan so ein bisschen Soundtrack-technisch unterwegs. Aber davon ab hatte ich vor wenigen Tagen noch relativ viel so im Doom-Metal gewildert und vielleicht so meine letzte Entdeckung will ich nicht sagen. Die Band kenne ich schon ein bisschen länger, aber nach langer Zeit mal wieder Bellwitch rausgekramt.
Das sagt mir gerade gar nichts, ey.
Der sowas hört. Ja, ich glaube, so dein Tanzbereich ist das nicht so. Das ist eher... Ja, Funeral Doom kann man sagen, schon so der etwas abgehobeneren Sorte. Also das muss man wirklich mögen. Kannst deine Frau ja mal fragen. Ich glaube, die ist da eher so in der Richtung unterwegs. Aber das hat es mir momentan musikalisch so ein bisschen neben den Baldur's Gate Soundtrack angetan. Und ja, was hörst du so neben Magnum rauf und runter?
Ich habe tatsächlich relativ viel, aber ich will mal so zwei, drei Sachen mal kurz einmal sagen. Und zwar eine richtig geile Live-Scheibe, Mathis. Ich habe dich ja geärgert in unserer Jahresrückblicksfolge mit der Cradle of Filth Live-Scheibe. Ne? Da habe ich ja so ein bisschen die Regeln
verletzt. Ja, geärgert hast du mich nicht, aber es war nicht so ganz sauber gespielt. Ne?
Ja, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir machen keine Live-Alben, aber das musste einfach da rein. Und,
ja, das ist auch großartig. Also dann wäre die bei mir, wenn wir sowas auch mit aufnehmen würden, bei mir wahrscheinlich auch irgendwie mit reingelandet. Ist ja klasse, allein schon wegen den zwei neuen Tracks, die auch wirklich nicht schlecht sind.
Ja, also ein absoluter Kandidat, der es möglicherweise da wieder reinschaffen könnte, bei mir ist im Moment die Samael-Platte, die Passage Live. Ich weiß nicht, hast du da mal reingehört?
Ja, du hattest mir, also bevor die Platte released wurde, hatten ja schon zwei Tracks vorab released. Und ist ja im Prinzip auch nur ein Re-Release, diese Scheibe. Ne? Und also dann als Live-Platte jetzt und hat mir sehr gut gefallen. Also das war jetzt bei weitem nicht meine liebste Samael-Platte als Studio-Version, aber die beiden Tracks, die du mir da vorab zugespielt hast, muss ich sagen, die haben mich schon ganz schön vom Hocker gehauen. Also ich bin da auch gespannt drauf, in die Scheibe mal komplett reinzuhören.
Ja, die ist erschienen mittlerweile, kannst du auf Deezer oder oder Spotify oder so. Also die ist sehr, sehr stark, finde ich. Ja gut, aber wie gesagt, will ich nicht allzu sehr drauf eingehen, ist halt, die Passage ist halt eine Platte von, ach, ich weiß gar nicht, irgendwann aus den 90ern oder 2002 oder so, ich weiß nicht. Da müssen die Samael-Fans...
Ja, ich müsste End-90er-Werk gewesen sein.
Ja, also ja, ist auf jeden Fall ein Studioalbum, was die komplett aufgeführt haben, irgendwo, keine Ahnung wo. Und da gibt es auch ein paar Videos zu auf YouTube, auch sehr sehenswert, also Live-Videos und extrem stark. Also hätte ich nicht gedacht, dass die mich so catcht, die Scheibe. Ansonsten will ich nochmal zwei kleinere Nummern loswerden. Und zwar ist... vor einer Woche, ist die neue Smorra-Platte, Smorra aus Gelsenkirchen, die machen so, ja, was ist das, so Thrash-Zeug irgendwie, auf jeden Fall sehr, sehr starke Scheibe, auf jeden Fall mal reinhören, Welcome to Your Nightmare heißt die, und da werde ich wahrscheinlich demnächst eine Schatzkiste zu machen, obwohl das eigentlich nicht so ganz passt, weil die Platte noch nicht alt genug ist, und zwar habe ich, mir das Demo von Old Ruins reingetan. Das,
ja gut, aber ich meine, das Korsett ziehst du dir aber nur selber an, wenn du jetzt noch nach Alter gehst.
Ja,
das ist ja dein Format, da kannst du eigentlich besprechen, was du willst.
Ja, das ja, also die ist jetzt, ja gut, ich sehe gerade, die ist auch schon 4 Jahre knapp alt, also ja, also ist auf jeden Fall mega stark. Die Scheibe habe ich so 2-3 Mal durchgehört, also die haben jetzt ein Album rausgebracht Ende letzten Jahres. Und ich habe das Demo hier liegen. Ich hatte mir das auf einem Konzert gekauft letztes Jahr. Haben wir auch, glaube ich, drüber berichtet hier, über das Konzert. Das ist die Band, die hier Diablo als Thema hat. Das Computerspiel, ne?
Also ich erinnere mich. Ich weiß nicht, ob sich die Hörer erinnern, aber da haben wir, glaube ich, so eine Sonderfolge draus gemacht. Du hattest da von deinem Konzerterlebnis berichtet.
Ja. Und also die EP kann ich echt super empfehlen. Über das Album weiß ich, kann ich noch nicht so ganz viel sagen. Ich habe es erst einmal gehört, aber ist auch ganz cool. Ich finde die Produktion von der EP oder Demo, die ist halt mega geil, weil die so richtig rau ist. So, das ist so richtig Black Metal-mäßig phasenweise. Also kann man sich echt geben. Gibt's tatsächlich zwischen Smorra und Old Ruins gibt's, meine ich, Personalüberschneidungen, ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja. Und ansonsten.
Ja, was jetzt nicht sonderlich überraschend wäre, ne? Kommen ja alle so aus einer Area.
Ja, das ist alles Gelsenkirchen, meine ich. Ansonsten habe ich schon mal so ein bisschen, da will ich jetzt nicht spoilern, aber es sieht ja ganz danach aus, als würde. Oder sagen wir mal so, ich glaube, der klare Sieger für unsere aktuelle Zeitgeist-Umfrage steht, glaube ich, fest. Da wird sich, glaube ich, nicht mehr viel tun.
Ja.
Das wird wohl Chapel of Disease sein. Und die Platte, die habe ich mir jetzt auch schon einige Male angehört. Aber dazu dann sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge mehr, würde ich sagen.
Ja, werde ich dann wohl auch mit anfangen. Was heißt müssen? Ich hatte mir ja schon mal ein paar Songs auch auf dein Anraten hin, bevor wir, glaube ich, überhaupt das Polling da gestartet hatten, schon mal gegeben, und bevor die, glaube ich, in der Rockart dann auch Platte des Monats geworden wurde, so kurz davor, ne, da gab es die Zeitschrift, glaube ich, noch nicht, hast du gesagt, hör da mal rein. Was ich bis dato gehört hatte, klang super. Ich freue mich auch drauf, die auf dem Rockart-Festival dieses Jahr zu sehen. Und dementsprechend wird Zeit, dann in Vorbereitung auf unseren nächsten Zeitgeist, werde ich mir die Platte dann wohl auch mal verstärkt die nächsten Tage neben dem Samael Live-Album geben.
Tatsächlich, wenn ihr sehr, sehr früh dran seid mit dieser Folge, wenn ihr die am Release-Tag, also sprich am 1.3. hört, könnt ihr noch abstimmen, aber wirklich nur noch heute, dann geht die Abstimmung zu. Also wenn ihr noch nicht gewotet habt, dann geht mal auf rostundstahl.de und votet da ein wenig. Und wenn ihr dann da seid, dann könnt ihr auch einen Kommentar da lassen. An der Kommentarfront ist es ein wenig ruhig im Moment. Aber ja, gut, ist ja nicht schlimm. Ja, Mathis, du hattest es schon angedeutet. Wir wollen über Magnum reden. Und den traurigen Anlass hattest du auch schon genannt. Also ja, eigentlich sind es ja zwei Anlässe. Zum einen halt der Sieg in der Zeitgeistumfrage, ja, so mehr oder weniger, ne? Obwohl, warte mal, jetzt gucke ich nach. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob wir da. Ich weiß echt nicht mehr, welchen.
Magnum müsste irgendwie den zweiten oder dritten Platz belegt haben oder punktgleich mit dem zweiten.
Ich gucke es jetzt nach. Ich will es jetzt wissen. Das lässt mir jetzt keine Ruhe.
Wir hatten ja auch mal wieder so ein bisschen geschummelt.
Ja. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist die falsche Zeitgeistumfrage. Oh Gott, wir haben so viele hier.
Die falsche Umfrage. Ja, willst du die echte Umfrage revealen?
Jetzt habe ich schon wieder die falsche genommen. Nee, Moment, da war sie doch gerade.
Rost und Stahl.
Also, ihr könnt mir dabei zuhören, wie ich hier Rost und Stahl im Backend rumfummel gerade live. Tatsächlich hatten sie, die waren zweiter Platz. Wir haben die so ein bisschen übergangen und haben stattdessen Ravenstein gemacht, die den dritten tatsächlich hatten. Und haben gesagt.
Aber waren ziemlich dicht auf, ne?
Ja, waren nicht viele Stimmenunterschiede, ja. Aber ja gut, hatte ja auch einen Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir verschieben das. Aber jetzt lösen wir quasi die letzte Umfrage ein. Mein Gott, die ist am 16.01. ist die schon geendet. So lange, ey. So lange treiben wir uns mit dieser Umfrage hier rum. Und die nächste ist morgen schon zu Ende. Beziehungsweise heute, wenn ihr das hört. Zeitnah, wie gesagt. Ja, dann lass doch mal unser Versprechen einlösen und lass doch mal über Magnum reden. Ich weiß nicht, wie wollen wir einsteigen? Ja,
nicht ohne dir kurz zu revealen, wie getränketechnisch.
Ach so, sorry, ich frage schon gar nicht mehr.
Das ist cooler als sonst. Nee, so cool wie du bin ich heute nicht unterwegs, aber ich hatte mir mal so ein Probierpaket von der Firma Holy bestellt, die so zuckerfreie und was gesündere Energy-Drinks machen. Soweit haue ich mir natürlich abends nicht rein. Ihr wisst, bin ich ja so eine Koffeinpussy über die letzten Jahre geworden, vertrag soweit alles abends nicht mehr. Aber die haben auch so Hydration-Drinks und da habe ich gerade diesen Geschmack Pfirsich.
Oh, okay.
Ja, schmeckt okay. Also ich habe bis jetzt schon so ein paar durchprobiert, so diese Energy-Sachen auch schon mal so am Morgen. Aber ich hatte jetzt auch noch keinen dabei, der mich jetzt so richtig vom Hocker gehauen hätte oder wo ich sagen würde, das schmeckt mir jetzt irgendwie besser als mein Leitungswasser. Aber es ist okay. Ne? War auch schweineteuer irgendwie. Ja, wohl eigentlich nicht, wenn du drunter rechnest, was du jetzt für so einen Becher zahlst. Jetzt zahlst du natürlich für so einen regulären Energy-Drink oder sowas Vergleichbares wesentlich mehr. Aber naja, ich wollte dir mal eine Chance geben, mal was Aufregenderes hier präsentieren. Und das habe ich jetzt hier mitgetan.
Mit deiner Kritik da dran können wir uns auch den Hinweis sparen, dass dies keine bezahlte Werbung ist.
Nee, definitiv nicht.
Das gleiche gilt übrigens auch für das Bier, was die Ramona mir geschickt hat. Dass sie, soweit ich weiß, steht ja auch in keinem Bezug zu der Brauerei da. Und also
nicht zur Brauerei, aber kannst Werbung für Ramona machen.
Ja, okay.
Zahlt ich.
Ja, stimmt. Apropos, hier Supporter und so. Erstmal vielen Dank an die uns supporten auf Steady. Und die es nicht tun, guckt mal vorbei, wenn ihr Bock habt und supportet uns auf Steady. Auf rostundstahl.de findet ihr da mehr. Wir haben ja noch ein bisschen was an Material, was da in unserem Supporter-Feed jetzt kommt, aber ich glaube, so ganz viel ist es nicht mehr, ne? Aber ich werde, wie gesagt,
voraufgenommenes Pulver müssten wir jetzt bald mit der nächsten Ausgabe, glaube ich, fast verschossen haben.
Ja, wird mal wieder, müssen wir wieder machen, ne? Müssen wir wieder uns hier wieder vier Bands an einem Abend um die Ohren blasen, vier Alben. Ja, ich mache nochmal eine schöne Schatzkiste hier mit
Rolls. Wir müssen nicht vier Alben machen, aber bietet sich halt immer an, weil wir ja recht schnell durch sind und für 10 Minuten jetzt den Aufwand zu betreiben, da jetzt extra eine Aufnahmesession für zu starten, da kann man auch gleich mal so ein paar Platten einmal durchhören und dann einmal so eine Session für so ein paar Episoden machen. Bietet sich meistens halt an.
Auf jeden Fall,
Aber wir schauen mal.
Aber wie gesagt, ich schiebe auch erstmal noch eine Schatzkiste hier mit Old Ruins höchstwahrscheinlich rein jetzt die Tage. Und die kommt dann irgendwann. Und dann, ja, wie gesagt, schaut mal da vorbei, wenn ihr Bock habt, uns da was in den Hut zu schmeißen. Würden wir uns sehr freuen. Ja, Mathis, lass uns einsteigen mit Magnum. Magnum Metal könnte man, könnte Langnese machen eigentlich, oder? Oh Gott, der war so unfassbar flach.
Ja.
Sorry.
Aber wir sind auch alte Männer.
Ne? Ja, dumme Dad-Jokes.
Ich glaube, jetzt kann man es nachsehen. Ich hab schon Schlimmere gesagt.
Ja.
Ja. Gut, nichtsdestotrotz, ja, wir können einfach mal einsteigen. Ich habe so ein bisschen was an Bandbiografie vorbereitet.
Cool.
Ich kann jetzt ja einfach mal mit meinem Sermon starten, bevor wir dann anfangen, über die vier auserwählten Platten zu sprechen, die wir relativ willkürlich ausgewählt haben.
Ja, da müssen wir
haben,
gleich nochmal was zu sagen.
Unser Podcast, unsere Regeln. Nee, können wir gleich nochmal was zu sagen. Ich fange einfach mal an. Magnum, eine Band, 1972 in Birmingham gegründet, ursprünglich als Hausband eines relativ berühmten Nachtclubs, dem Rum Runner Club, der später wohl gerade in Britannien wohl bekannt wurde, so als das Zuhause von der Band Duran Duran, der jetzt wahrscheinlich jeder so mehr oder weniger vom Namen her im Begriff sein dürfte, der mal irgendwie Radio in seinem Leben gehört hat, der wird mal über so einen Song von denen gestolpert sein. So mehr so im Pop-Bereich, würde ich fast sagen, unterwegs, so ein bisschen Synthi, ne? Also Rock würde ich es jetzt so nicht unbedingt nennen, aber gut. Die Grenzen sind ja fließend, wie wir wissen.
Ja.
Gründungsmitglieder von Magnum, Tony Clarkin, Rest in Peace. Ja, was war so ein bisschen der Aufhänger hierfür war, für die komplette Folge. Ja, damals schon an der Gitarre, auch Songwriter der Band über die ganzen Jahre hinweg. Bob Catley, der Sänger, war von Anfang an dabei. Des Weiteren gehörten zur Urbesetzung Cax Gorin am Schlagzeug und Bob Doyle am Bass. Bis im Verlauf des Jahres oder für so eine gewisse Zeit, das ist nicht so genau dokumentiert, war das Line-Up wohl auch weitestgehend stabil. Irgendwann stoß dann ein gewisser Lee Kittredge kurzzeitig als Rhythmusgitarrist dazu und dann kam es wohl so in diesen Anfangszeiten auch dazu, dass Tony Clarkin kurz die Band verließ. Das war wohl nicht für lange Zeit. Er wird immer so als beständiges Mitglied auch aufgeführt, aber er war da mal wohl kurz für so ein paar Monate oder so was raus gewesen. Aber wir sprechen immer noch über eine Zeit, wo die Band mehr so als Hausband, also nicht die Musikrichtung Haus, sondern als Hausband eines Nachtclubs aktiv war. Da haben sie noch nicht so ihre Großwerke veröffentlicht.
Aber hatten die da schon den Namen oder war das einfach nur irgendwie so eine Bezahlband?
Die hießen wohl meines Wissens nach da auch schon Magnum. Zumindest mir jetzt nichts Gegenteiliges bekannt. Ne? Also wenn da jemand mehr Infos so hat, aber die werden da auch schon als Magnum aufgeführt.
Ja, okay.
Aber vielleicht hießen sie ja mal ganz kurzzeitig anders oder so. Ne? Aber das war wohl, soweit ich weiß, immer deren Name. Bob Doyle verließ dann die Band im Laufe des Jahres noch und wurde durch Dave Morgan ersetzt. Dann stieß ein gewisser Richard Bailey im Juni 73 als Keyboarder dazu. Verließ die Band dann aber auch schon wieder im folgenden Jahr für 2 Jahre und Magnum begann dann so langsam so einen eigenen Stil zu entwickeln. Ne, ich meine, weiß ja, was so typischerweise so Bands von so Clubs spielen. Chanson will ich es nicht nennen. Aber hat wahrscheinlich schon so ein bisschen Big Band Flair mitunter auch gehabt, was man da so wahrscheinlich so einem breiten Publikum kredenzt. Ne? Irgendwas auf der Gitarre gefiedelt, vielleicht ein paar Cover-Songs, sowas in der Richtung. Ne? Da war man, glaube ich, noch ab davon, so diese Werke zu schreiben, über die wir dann so ab 78 mit dem Debütwerk reden. Das ist ja noch einige Jahre vorher hier. Ne?
Ja.
Wie gesagt, im Laufe dieser Zeit kam es wohl dann dazu, dass sie auch dann eigene Songs gespielt haben, die Tony Clarkin primär oder wenn nicht sogar in Gänze alleine geschrieben hat. Und da haben sie dann wohl so ungefähr angefangen in dieser Zeit, so 73 frühestens, 74, 75, so diesen eigenen Stil zu entwickeln, der dann zu den ersten Albenaufnahmen führte. Es gab dann ein Angebot an Tony Clarkin und Dave Morgan, bei dem Bau eines Studios zu helfen. Und Magnum begann im Nest Studio, bei dessen Aufbau die behilflich waren, in Birmingham dann auch aufzunehmen. Und das mündete dann erstmal in so ein paar Demo-Aufnahmen, die dann auch zu einem Plattenvertrag mit der Firma Jet Records führte, bei dem man dann auch einige Zeit lang blieb und die ersten Platten auch direkt veröffentlichte. Das Debütalbum Kingdom of Madness wurde dann Ende 78 veröffentlicht. Aber das reden wir auch gleich.
Ich kann nur sagen, das ist ja heute unser erstes, ne?
Genau, da will ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Im Jahr 79 folgte dann schon das Album Magnum 2. Wobei im Gegensatz zum ersten, so wie ich das recherchiert habe, landete der Magnum 2 nicht in den Charts, aber die veröffentlichten ein Live-Album daraufhin mit dem Titel Marauder, das dann den Platz 34 später noch erreichen sollte. Wir finden es jetzt auch schon im Jahr 82 mit dem nächsten nennenswerten Output Chase the Dragon, ein weiteres Album, was wir auch heute besprechen werden. Und das geht auch so allgemein hin als deren Durchbruchalbum. Ja, also damit haben sie es wohl dann geschafft, dann auch etwas größere Bekanntheit zu erreichen. Jetzt haben
wir
endlich
einen Grund, warum wir dieses Album ausgewählt haben heute. Und nicht einfach nur, ich will hier, wie heißt der Song, verdammt, warte, ich muss kurz nachgucken, The Spirit
drin. Wahrscheinlich.
Meine Begründung dafür war nämlich, ich will auch, The Spirit drin haben.
Das auch. Erreichte auf jeden Fall Platz 17 in den UK-Charts und es erhielt dann halt diese Hits wie The Spirit, können wir gleich noch was zu sagen, Soldier of the Night and Sacred Hour, reden wir gleich noch drüber. 86 folgte dann Vigilante, und zeigte auch so da schon etwas mehr so eine Mainstream-Ausrichtung.
Moment, warte mal, du bist gerade über die 11th Hour und Storytellers Night bist du gerade drüber.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht jedes Album einzeln aufzählen.
Alles gut. Ich hatte nur gerade, ich war gerade irgendwie dabei, ich hatte das irgendwie für Songtitel gerade gehalten und dachte gerade so, hä?
Schon noch so bei Alben-Outputs, hoffe ich zumindest. Ja, dann gab es aber auch irgendwann erst den wirklich kommerziellen Durchbruch. Also wir haben ja vorher schon vom Durchbruch geredet. Damit meine ich mehr so, dass man so eine etwas größere Bekanntheit erlangte, dann auf größere Touren ging. Aber so nach der etwas mainstreamigeren Ausrichtung gab es den größten kommerziellen Vorab-Erfolg dann mit Wings of Heaven 88. Das erreichte dann Platz 5 in den UK-Charts. Und
Deutschland immer in 19, ne? Ja, Platz 19.
Bitte?
In Deutschland immer in Platz 19.
Ja, das habe ich jetzt im Detail hier nicht alles. Ich habe nicht
die Vigilante war die erste, die in Deutschland in die Charts reingekommen ist, auf 59. Mhm. Also die anderen davor ist noch nichts in Deutschland.
Ja,
auch in den anderen Ländern. Man halt
so ein bisschen mainstreamiger und hatte dann wahrscheinlich auch in den anderen Ländern so ein bisschen Erfolg, nachdem man dann vielleicht auf ersten größeren Touren so war, nach dem allerersten Durchbruch mit der Chase the Dragon dann. Soweit dazu. Dann erlitt aber die Beziehung zur Firma Jet Records ein Bruch. Ich habe jetzt nicht näher geschaut, was da passiert ist. Vielleicht ist auch einfach nur ein Vertrag ausgelaufen. Und nach dem Album The 11th Hour von 83 endete dann die Zusammenarbeit erstmal und die Band wechselte zu Polydor und veröffentlichte dann 85 On a Storyteller's Night. Und das erreichte immer noch Platz 24 in den UK-Charts. Und die Band wurde dann in Europa auch zunehmend bekannter und bekannter. Und die Folgejahre brachten dann natürlich noch weitere Erfolge mit. Ich hatte ja gerade schon hier mal Vigilante schon angekündigt, of Heaven schon erwähnt. Goodnight LA ist auch ein Album, was man dem Zuge wahrscheinlich nennen muss. Dann kamen die 90er Jahre und wie wir wissen, war das für Hard Rock und Heavy Metal nicht die leichteste Zeit. Die Zeit brachte dann so ein paar Herausforderungen auch mit sich. Unter anderem wurde dann wohl mehrfach auch das Plattenlabel gewechselt und es gab dann auch eine vorübergehende Trennung der Band im Jahr 95. Bis man sich dann aber im Jahr 2001 auch wieder reformierte und dann bekanntermaßen, der Rest ist Geschichte, auch da wieder kommerzielle Erfolge feiern konnte. Unter anderem, worin das Ganze natürlich münden wird, in dem wahrscheinlich letzten Werk der Band dieses Jahr mit Here Comes the Rain, was wir auch besprechen werden. Mhm. Ja, im Laufe der Jahre gab es natürlich hier und da mal Wechsel an den Fronten. Die Bandmitglieder wurden soweit ausgewechselt, aber das Kernduo Bob Catley und Tony Clarkin blieb eigentlich bis zu Clarkins Tod im Januar diesen Jahres soweit bestehen. Und auch in den Tagen, wo es Magnum nicht gab, haben die beiden auch zusammen noch Musik gemacht. So ein paar Sachen veröffentlicht, die dann nicht unter Magnum-Label standen, aber so mehr oder weniger blieb die Zusammenarbeit der beiden immer bestehen. Und man muss halt sagen, so das Vermächtnis der Band, das erstreckt sich über wirklich mehrere Jahrzehnte und es ist wahrscheinlich nicht übertrieben zu sagen, dass sie vielleicht so in ihrem Bereich so mit den einflussreichsten Progressive Hard Rock AOR Bands Englands gelten, wenn nicht vielleicht sogar weltweit, obgleich man jetzt nie an so ganz große Erfolge wie Bands vom Kaliber, sag ich mal, Pink Floyd aus früheren Tagen heranreichen konnte oder Stadien füllen konnte, wie so die Hardrock-Größen unserer Tage, auch heute noch AC/DC, die ganzen Roses, ne, ist ja nur ein etwas anderer Tanzbereich, würde ich trotzdem sagen, dass die so in ihrem Metier schon so mit zu den Großen heute zählen.
Ja.
Und das nicht zu Unrecht.
Vielleicht noch zwei, drei Worte zu Tony Clarkin. Der ist gestorben am 7. Januar dieses Jahr. Nur 5 Tage bevor dann das letzte Album Here Comes the Rain am 12. Januar rauskam. Ich meine, er war jetzt kein junger Mann, der ist 77 geworden, immerhin, aber ja, ist trotzdem schade, ne? Also, ich meine, ja, 77 ist jetzt auch schon, ist ein gutes.
Ja, auch infolge einer wohl ernsthafteren Erkrankung. Ja. Ne? Opa. Also, ist heute, so glaube ich, in heutiger Zeit nicht unbedingt ein Alter, wo man schon den Löffel abgeben muss.
Ne? Nee, das nicht, aber es ist jetzt auch nicht, dass man irgendwie sagt, das ist eine Tragödie und der war doch so jung, also das jetzt auch nicht, ne? Also.
Nein, also man kann jetzt nicht sagen, er hatte sein Leben noch vor sich.
Naja.
Das vielleicht nicht, aber ja. Ja, trotzdem.
Aber trotzdem, es kam ja vor allen Dingen wohl auch relativ überraschend für alle Beteiligten. Ne? Und deswegen, also du sagst gerade Erkrankung, aber so die Öffentlichkeit
ja,
zumindest.
Ja, es war da wohl gar nicht so viel Näheres bekannt. Es hieß nur, glaube ich, Ende Dezember wurde wohl bekannt gegeben, dass er wohl an einer sehr ernsthaften, ich hoffe, ich versaue es jetzt nicht, Rückenmarkserkrankung gelitten hat, wobei, glaube ich, nicht näher gesagt wurde, um was es sich handelt, aber gut, hat man dann schon ein paar Wochen später dann nicht mehr da ist, ne, das ist natürlich, das kam dann wahrscheinlich trotzdem für viele überraschend.
Ja, vor allen Dingen, weil halt, wie gesagt, also die Öffentlichkeit zumindest war da wirklich nicht lange im Bilde, ne, und deswegen kam es halt zumindest für Fans und Publikum halt relativ kurzfristig. Ja, man kann sagen, also, so schade das auch ist, aber wie gesagt, der ist immerhin 77 geworden. Und er hat quasi das Letzte, was er gemacht hat, quasi aus dem Grab heraus dann noch das Album veröffentlicht. Also war halt wirklich bis zum Ende aktiv. Und ich denke mal, für so einen Vollblutmusiker wie den ist das doch vielleicht auch nicht das Allerschlechteste dann an der Stelle.
Ja, kann man ja vielleicht gleich zu Here Comes the Rain noch ein schönes Schlusswort setzen.
Ja.
Ich würde sagen, wir würden wieder vorgehen wie sonst, fangen mit dem ersten Album an und arbeiten uns dann zeitlich die 4 Alben nach vorne. Und das erste Album wäre dann aus dem Jahr 1978 im August veröffentlicht worden.
Wir sind da so ein bisschen drüber weggegangen. Wir hatten jetzt eigentlich alle Alben genannt, die wir besprechen, bis auf eins. Wir werden die Lost on the Road to Eternity, ist das letzte Album. Also, Here Comes to the
das
Rain.
Das vorletzte, was wir heute besprechen.
Genau, das vorletzte, was wir besprechen. Here Comes to the Rain, hatten wir jetzt ja schon gesagt. Das ist halt das, was auch bei uns das Voting gewonnen hat. Ne? Und ich glaube, wir hatten das Voting tatsächlich auch noch zu Lebzeiten von Tony Clarkin gestartet, müsste eigentlich. Ja, auf jeden Fall, das hat ja das Voting da den zweiten Platz gemacht, deswegen ist es
ja,
halt
stimmt.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, wir hatten die Liste raus, ne, bevor.
Definitiv.
Bevor die Todesmeldung kam.
Ja, weil, also ich hatte das schon relativ früh auch geguckt nach der, nach den Platten, die wir da machen wollen. Man muss ja immer so ein bisschen gucken am Jahresanfang, was erscheint denn überhaupt, bis die, wir haben ja gesagt, wir wollen so ungefähr im gleichen Jahr bleiben. Das ist natürlich ein bisschen doof, wenn die Abstimmung Mitte Januar endet, so, ne? Aber Gott sei Dank kam da relativ viel dann noch und ja. Genau, wie du gesagt hast, wir fangen hinten an, 1972 mit Kingdom of Madness. Wollen wir uns wieder über.
Ja, ich würde erstmal so ein paar Trivia-Sachen noch raushauen. Ja. Dann können wir jetzt über das Artwork sprechen und dann unseren Sermon über die Musik ergießen.
Gerne.
Kingdom of Madness, das Debütalbum, aufgenommen tatsächlich schon 76 und dann aber 78 von Jet Records.
Ach, ich habe 72 gesagt, das war Bandgründungsjahr, ne? Ich esel.
72 war Bandgründung, genau. Im August 78 erschienen, glaube ich. Das Album erhielt soweit auch gute Kritiken und wurde von der Presse als flötenlastiger Progressive Rock mit einfallsreichen.
Als was lastiger?
Flötenlastiger,
so Jazz-Total-mäßig, ne?
Ja, genau, auf jeden Fall eine Referenz, die zumindest in den frühen Tagen eine Rolle spielen. Vor der Veröffentlichung hatte Magnum bereits schon eine relativ solide Fangemeinde aufgebaut. Ich meine, 72 gegründet, im großen Club in Birmingham gespielt, ne, und dann ab 75 selber so Musik gemacht und eigene Stücke aufgenommen. Das Album debütierte respektabel auf Platz 58 der britischen Charts, sofern ich das gerade noch nicht erwähnt hatte. Es enthält Einflüsse unter anderem von Michael Moorcock. Das ist ein britischer Schriftsteller, so aus dem Science-Fiction-Fantasy-Bereich, der auch schon so Sachen oder Bands wie Hawkwind und Blue Oyster Cult wohl zusammengearbeitet hat.
Hört man.
Dann kein Unbekannter in der Richtung, ne? Ich selber habe, glaube ich, nie was von dem gelesen. Oder ich weiß nicht, hast du irgendwas von dem? Du bist ja auch so ein Sci-Fi-Nerd.
Kenne ich jetzt auch nicht, aber also ich finde halt, man hört hier Blue Oyster Cult hört man auch an vielen Stellen daraus, aber da würde ich gleich mit der Songbesprechung auch drauf eingehen.
Ja. Soweit zwei Singles, Kingdom of Madness und Invasion, wurden zur Promotion veröffentlicht, nachdem auf den extensiven Tourneen zu der Zeit die meisten Songs auch schon on the road vor Publikum getestet wurden. Na, also wie gesagt, man hat ja irgendwann angefangen, selber Songs zu schreiben, so ein bisschen auf Tour zu gehen. Gerade so, was man so im Demo-Bereich vielleicht noch aufgenommen hat, da hat man hier und da bestimmt mal was ausprobiert. Ein paar Songs gab es natürlich schon, bevor die Platte eingetütet wurde. Ne? Das Album wurde dann später noch in erweiterter Edition veröffentlicht, wo es dann noch so ein paar Zusatztracks gibt, aber wir werden es wahrscheinlich wie immer so ein bisschen am der Original-Playlist halten, damit das Ganze nicht so ausufert, weil dann gibt es ja so Platten, wo du drei Bonus-Discs hast. Ne? Das interessiert dann irgendwie auch keinen Menschen mehr. Dann irgendwie die Songs nochmal in Akustik. Naja. Das hast du nicht gesehen. Ne? Interessanterweise, Kingdom of Madness ist auch das Debütalbum der deutschen Power-Metal-Band Edguy. Und
da musst du dich auch dran denken.
Hat ja auch schon einiges mit Magnum Fronter, Bob Catley gemacht.
Avantasia vor allen Dingen.
Avantasia, so einiges mit eingesungen. Und Kingdom of Madness ist auch der Name einer britischen Band, die 2018 von dem ehemaligen Magnum-Keyboarder Mark Stanway
wurde.
Die Band besteht aus Schlagzeuger Mickey Barker, Keyboarder und Flötist Richard Bailey, Mo Birch unter anderem auch, glaube ich, am Backing-Gesang und den Percussions, Lawrence Archer an der Gitarre und Brian Bethams am Bass und mit Sänger Chris Osi. Und die Band tourte hauptsächlich und spielt Songs aus der Klassik-Magnum-Ära, so von 76, beziehungsweise 78 das Album veröffentlicht, bis einschließlich 95, also bevor die Band sich das erste Mal offiziell auflöste für eine gewisse Zeit. Also wer nochmal Magnum hören will und möchte da nah dran, also ich weiß nicht, ob Catley und Konsorten da vielleicht nochmal für ein Gedenken an Tony vielleicht nochmal so eine Art Abschiedstournee mit einem anderen Gitarristen machen, vorstellbar wäre es. Aber wer sonst noch mal in den Genuss kommen möchte, sollte mal nach der Band Kingdom of Madness Ausschau halten. Und da kann man dann noch mal so die alten Klassiker.
Das hatten wir gerade gar nicht so gesagt. Ne? Aber soweit ich weiß, sind die nicht offiziell aufgelöst jetzt. Ne? Also
nee, da gab es, glaube ich, noch kein offizielles Bandstatement zu. Aber ich wage es doch stark zu bezweifeln, ob die Band unter dem Banner noch mal Platten aufnehmen wird. Ich kann es mir fast
wahrscheinlich
nicht vorstellen.
Wahrscheinlich nicht.
Ja. Aber ob es vielleicht noch hier und da die eine oder andere Live-Aktivität geben wird oder ob sich vielleicht die beiden Bands, die Reste von Magnum und vielleicht dieses Kingdom of Madness-Projekt zusammenschließen, mal für so eine Geschichte, ist ja durchaus alles vorstellbar.
No.
Da muss man mal abwarten, was die Zeit da bringt. Wäre natürlich schön, das auch nochmal on the road zu sehen und Tony fände es wahrscheinlich gut, wenn auch seine neuen Songs noch einmal zu Live-Ehren kämen.
Ja. Also sag mal, Mathis, da sind wir gar nicht drauf eingegangen. Warst du mit mir 2019 auf dem Rockhard bei denen?
Ja.
Die haben wir da. Hatten wir uns angeguckt. Also ich war auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, ob du dir das gegeben hast. Weil
ja, ich hab's auch gesehen, aber es ist mir leider nicht so nachhaltig im Gedächtnis geblieben, wie es vielleicht sein sollte. Kann dem einen oder anderen Bier zu viel geschuldet sein. Ich habe sie definitiv gesehen. Aber die Erinnerung daran ist leider auch so ein bisschen schwammhaft. Aber ich glaube, abseits von diesem Gig auf dem Festival habe ich die Band, glaube ich, bislang noch nicht.
Nee, die tue ich auch nicht. Aber ich habe gute Nachrichten. Wenn dir der Rockhard-Gig nicht in Erinnerung geblieben ist, ich glaube, der ist entweder komplett oder aber eine ganze Reihe von Songs auf YouTube, der Rockhard-Festival-Gig. Also kann man sich da angucken. Ja, und auch in einer ordentlichen Qualität, ganz gute Stimmung da. Also kann man sich mal geben. Also
ja, ist ja meistens, ne, was die Rockhard so an Live-Content vom Festival raushaut, das ist ja meistens ziemlich Sahne. Ne?
Genau.
Ja.
Wollen wir
aufs Artwork zu sprechen
kommen? Genau, das ist ja schon so, also zumindest von den Platten, die wir heute besprechen, schon ein bisschen außergewöhnlich und ich glaube auch im gesamten Katalog einigermaßen outstanding.
Ja, ich wüsste
so, ne?
jetzt auch nichts Vergleichbares, aber wollen wir erstmal erzählen, was man da sieht? Also im Wesentlichen.
Ja, so ganz eindeutig ein Auge, ne?
So ein Auge von einer Katze, es wirkt so ein bisschen Felin, finde
ja,
ich,
oder? Ja, oder eine Eule oder so. Es könnte eine Katze, also erstmal komplett schwarzer Hintergrund, man sieht irgendwelche Schemen in dem Hintergrund. Oben links Bandname, nicht Logo, weil Logo hatten sie da scheinbar noch nicht. Irgendwie in so einer komischen handschriftartigen Schrift. Und rechts davon halt der Titel, beides oben am oberen Rand. Wie gesagt, komplett schwarz. Dann sieht man ein Auge. Ja, es könnte eine Katze sein, es könnte aber auch irgendein Vogel sein, Rabe, Eule, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Man sieht auch nur so die untere Hälfte von dem Auge, die halt die Pupille, ne? Und ja. Ja, die Pupille besteht ja irgendwie aus einem Gemälde, ne? Und das müsste man wahrscheinlich
ja,
kennen.
Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein Bild ist. Also es ist so eine leicht schiefe, urbane Kulisse.
Ja.
Und wenn du mich jetzt so fragen würdest, für mich, aber ich bin auch kompletter Kunstdilettant und Nichtwisser, aber für mich hat das so ein bisschen das, was mir noch so vom Hundertwasser...
Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt.
So ein Zeichenstil, ja. Also vielleicht ist es sogar ein Gemälde von denen. Irgendwas zwischen 100 Wasser und Rosina Wachtmeister.
Ja.
Zumindest wenn es das eine Katze ja. ist.
Also 100 Wasser hätte ich da auch sofort gesagt, auch so von der Farbgebung her und so. Es ist ein bisschen verzerrt, ja. deswegen ein bisschen schwer zu sagen. Aber
hat was davon, da liege ich nicht ganz so daneben, ne?
Nee, würde ich aber, also hätte ich auch sofort, habe ich auch sofort daran gedacht, als ich das gesehen habe. So. Also dieser orange-rote Himmel dahinter und dann so diese sehr stilisierten Häuser und Brückenbögen und so, und was man da so sieht, das sieht schon sehr nach Hundertwasser aus, ja. Friedensreich Hundertwasser. Ich war letztens irgendwann mal auf so einer, das war keine Ausstellung, das war so eine Audio-Video-Geschichte in Dortmund, in so einer alten Industriehalle. Da war Hundertwasser und noch zwei andere Künstler. Nee, ein anderer Künstler, ich weiß aber gar nicht mehr wer, aber auch irgendwer so aus der Zeit von Hundertwasser. Dann noch so eine moderne, ich weiß nicht, so computergenerierte Grafik-Lichtzeugs-Show war da auch noch zwischen. War ganz nice. Da hat man halt sehr, sehr viel Hundertwasser gesehen. Deswegen also habe ich auch sofort dran gedacht. Direkt. Ja,
ja.
Ansonsten, ja, cool. Insgesamt finde ich nicht so besonders spektakulär, ehrlich gesagt. Man kann drüber reden, aber man kann eigentlich über fast jedes Cover lang und breit reden. Ist ein bisschen mysteriös. Man kann ein bisschen was sehen da drin auf einem LP-Cover, ist es vielleicht auch ganz nett. Ja, ist jetzt auch kein Meisterwerk, ja. finde ich.
Kann man sich jetzt auch nicht groß dran stoßen. Ich denke mal, kann man sagen, ja, geht schon irgendwie klar, ne?
Genau, aber wie gesagt, das ja. ein Meisterwerk ist das jetzt für mich auch nicht unbedingt. Aber mögen andere anders sehen. So in seiner Schlichtheit, ja.
Ja, da hätte vielleicht noch so ein bisschen drumherum was gefehlt, ne? Dafür ist es dann doch in Gänze etwas arg schwarz geraten, ne? Vielleicht das Auge etwas größer, dass du noch mehr vom Gemälde gesehen hast, aber vielleicht war das auch so ein bisschen den Druckmöglichkeiten geschuldet, wie man es machen konnte,
ja.
damit das dann irgendwie noch etwas unschärfer wird oder so, keine Ahnung.
Ja. Die Platte hat eine Spielzeit von 39 Minuten, wir haben 9 Tracks, ich würde die ehrlich gesagt ungern einzeln durchgehen, vielleicht machen wir es wie beim...
Nee, das hatte ich jetzt in unserer 4 Albenbesprechung jetzt auch nicht unbedingt vor, da machen wir ja meistens immer, wenn wir so 1-2 Alben besprechen, da so ein Track bei Track-Review draus zu machen. Ich würde ja gleich auch in Gänze was zur Platte sagen,
ja.
meine unqualifizierte, bescheidene Meinung.
Dann starte mal und vergiss nicht mir nachher eine Note zu geben von 1 bis 10.
Ja, ja. Insgesamt muss man natürlich auch zu den Rahmenbedingungen sagen, das Album erschien zu einer Zeit, in der Bands wie, die wir schon erwähnt haben, hier Jethro Tull, Queen, Kansas oder Uriah Heep auch schon relativ bekannt waren mitunter. Ja, in den neuen Songs von Kingdom of Madness spiegelt sich schon so der Geist auch 70er Rocks, also Hard Rock möchte ich es ja nicht mal nennen, so unbedingt schon wieder. Ne? Und die Band befand sich zu der Zeit zwar noch so, glaube ich, in ihrer Findungsphase, kann man sagen. Also man hat ja 76 das Ding aufgenommen, 75 so ungefähr angefangen, so eigene Songs zu schreiben. Zumindest so größeren Stil, ne, dass man da jetzt mal so ein Album mit aufnehmen wollte. Aber das hat schon so auch so seinen eigenen Charme. Ne? Also insgesamt ist das Album vielleicht nicht absolut revolutionär und vielleicht auch, und da haben wir uns ja auch schon kurz drüber unterhalten, etwas aus der Zeit gefallen. Aber sprach es schon so, glaube ich, das, was so im damaligen Zeitgeist, glaube ich, noch als relativ modern galt und kann in dem Sinne auch vielleicht so als modernes Kind seiner Zeit noch beschrieben werden oder zumindest das, was so in dem Bereich, in dem man rein wollte, angesagt war. Ich meine, die Referenzen sprechen ja nun mal für sich, was man da so an großen Bands, die auch heute noch Bekanntheit haben, raushören kann. Also ich glaube, ich würde schon behaupten wollen, dass ich dort auch vielleicht schon abgezeichnet hat, welche Karriere zumindest Bob und Tony hier vielleicht noch erwartet, weil so, ich meine, so Songs muss er auch erstmal schreiben, ne? Das ist ja schon alles relativ progressiv und da muss er auch schon was an der Gitarre können, um, sag mal, so mit solchen Songs ums Eck zu kommen. Und auch Bob, finde ich, macht da einen guten ersten Job auf der Scheibe. Ja, natürlich gibt ein paar Songs auf der Scheibe, die für mich klar hervorstechen.
Ne? Jetzt bin ich gespannt.
Um mal so ein paar zu nennen. Ja, also wechselt auch mal so nach Hördurchlauf, aber ich fand Universe zum Beispiel ist ein relativ schönes, ruhiges, melodisches Stück. Auch sehr schön getragen von Bob Catleys Stimme, die da sehr gefühlvoll für mich wirkt. Der Titeltrack Kingdom of Madness, da präsentiert die Band, finde ich, so einen recht epischen Titel, der schon so Richtung, ja, vielleicht Jazzwood Teil sogar geht. Ne? Invasion ein bisschen schneller, ne? So vielleicht Referenz Uriah Heep, hat auf jeden Fall auch so seine Momente für mich gehabt. Ja, du hast da so richtig schöne eingängige Melodien natürlich auch drauf. Das ist ja jetzt kein reines Progressive-Werk, ne? Auch wenn es so gewisse Anleihen hat. Dann hast du so einen Song, der auch voll in diesen 70er-Spirit lebt, so The Bringer oder All That Is Real. Ne? Das sind ebenfalls so Songs, die ja nicht nur an Uriah Heep, auch an Queen teilweise erinnern. So, ne? Das ist ja auch so die Zeit, wo man so angefangen hat, bekannt zu werden. Ne? Ja, ich finde so ein bisschen progressiver The Beginning natürlich. Ne? Hört man da vielleicht so ein bisschen alte Yes raus? Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt kein so großer Fan von, aber so eine Ahnung davon hinterlässt es jedenfalls. Etwas ungewöhnlich fand ich dann so den, fast discoartig gewesen, Lord of Chaos. So, ist aber tatsächlich, auch wenn es etwas untypisch Magnum ist, wobei das ist immer schwer zu sagen für so ein erstes Werk, was typisch ist und was nicht, war aber so ein kleines Highlight immer, ne? Ein Song, den du sofort irgendwie wiedererkennst und der so auch seine Momente hat. Und ja, unterm Strich mache ich jetzt einfach mal mein Resümee. Das ist ein Album, wie ich gerade schon gesagt hatte, wirkt aus heutiger Sicht natürlich schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Es hat nicht diese ganz schöne, zeitlose Eleganz späterer Magnum-Werke. Ich finde, von späteren Werken kannst du durchaus sagen, dass die auch eine gewisse zeitlose Schönheit in sich haben. Dennoch finde ich, muss man auch die Leistung hier anerkennen, mit so einem Debütwerk um die Ecke zu kommen. Und auch wenn es nicht so ganz meinen Geschmack trifft, auch wenn ich hier einigen Songs hier und da gewisse Elemente abgewinnen kann, muss man dem Ganzen Tribut zollen, das Ganze vielleicht auch als Kind seiner Zeit betrachten. Und wenn ich jetzt eine Note geben müsste, klingt das Urteil vielleicht erstmal ein bisschen schlechter, als es gemeint ist, aber ich würde der Platte so 6,5 von 10 geben. Einfach aus dem Grund, das ist kein Album, was ich mir jetzt noch oft, glaube ich, in meinem Leben anhören werde. Und da muss man natürlich auch den Vergleich zu Alben ziehen, die einem gefallen, wo man vielleicht auch nur sagt, ja, so auf der großen Bühne und verglichen mit so anderen großen Werken ist es dann vielleicht auch nur eine 7. Kann ich da nicht wirklich in die Bereiche reingehen, weil das kein Album ist, was mich jetzt noch, glaube ich, nachträglich so fängt. Ne? Dafür hätte ich, also dafür bin ich vielleicht einfach eine andere Generation, die gar nicht mehr so mit dieser Art von Musik aufgewachsen ist. Es gibt Bands aus der Zeit, die höre ich auch gerne, die für mich aber Werke geschrieben haben, die etwas zeitloser klingen. Mhm. Pink Floyd zum Beispiel oder alte Queen, den kann ich durchaus etwas mehr abgewinnen in ihren Frühwerken als, sag ich mal, jetzt der ersten Magnum-Scheibe. Dennoch fand ich die Platte nicht schlecht. Also ich meine, 6,5, das ist immer noch ein überdurchschnittlich gutes Album. Und das wäre jetzt so meine Meinung dazu. Was denkst du über dieses Debütwerk?
Ja, ich kann es kaum schöner sagen als du, wahrscheinlich gar nicht. Ja, also ich habe mir hier zu dem Album notiert, nicht ganz so viel, ehrlich gesagt, aber ein Stichpunkt, den ich mir dazu gemacht habe, ist proggy as fuck. Ich finde den, ich finde, manche Songs davon sind so dermaßen abgefahren progressiv, sowas wie Universe oder so. Also eigentlich alle, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ich finde, die starten mit In the Beginning mit knapp 8 Minuten. Das finde ich extrem mutig und dafür finde ich den Song einfach viel zu schwach. Für 8 Minuten Gedudel, so, also da dachte ich schon, ach du Scheiße, so, was habe ich mir hier angetan? Gott sei Dank wird das...
Obwohl da schon diese soundtechnischen Experimente schon recht spannend sind, die man da direkt schon zu Beginn anfeiert, ne?
Ja, okay, aber trotzdem fand ich den einfach viel zu lang, so, und also für einen Opener fand ich ja, das extrem gewagt. Ja,
aber auch, also der... Die Hälfte hätte irgendwie auch
nicht recht. Ja. Ne? Aber Gott sei Dank steigert sich das Album im Laufe der Spielzeit eine ganze Ecke, finde ich. Und hast Referenzen, hast du schon genannt. An Queen musste ich auch bei jedem zweiten Song denken. So, also definitiv, das ist da sowas von hart drin. Jetzt muss ich jetzt leider mal loswerden, aber Mathis, du hast The Bringer schon genannt, ne? Den würde ich übrigens auch tatsächlich als Anspieltipp nehmen. Trotzdem. Ja. Kennst du von Saturday Night Live More Cowbell?
Ja, klar.
Und, Alter, The Bringer
ist die bei Blue Oyster.
Fucking Blaupause dafür. Kannst du mir nicht anders erzählen. Also ich meine, also wer es nicht kennt, More Cowbell ist ein bisschen schwer zu finden. Ich glaube, das kriegst du so auf YouTube nicht mehr. Da geht's darum, das war von Saturday Night Live ein Sketch, wo der Producer Bruce Dickinson, warum auch immer man den so genannt hat, der wird gespielt hier von dem, wie heißt er hier, der kopflose Bruce Reiter. nee, hier, wie heißt der kopflose Reiter aus Sleepy Hollow? Mein Gott, ganz bekannt.
Johnny Depp, oder?
Bitte?
Meinst du Johnny Depp oder?
Nein. Ah, wie heißt der denn nochmal? Hier Christopher. Ach,
ich weiß. Also ich habe das Album jetzt auch ewig nicht gesehen. Das Album, den Clip auch ewig nicht gesehen. Ich glaube, da haben wir uns ja schon irgendwie vor 12 Jahren mal drüber beömmelt oder so.
Ja, auf jeden Fall. Die Band ist halt im Studio angeblich und die sollen halt spielen und also sollen hier Don't Fear the Reaper einspielen. Und dann haben sie ein imaginäres Bandmitglied dabei, was immer die Cowbell, also dieses, ist halt so ein Instrument, so ein Percussion-Teil, ne, immer spielen soll. Und ist ganz witzig, wer den kennt, weiß, warum der witzig ist. Wer den nicht kennt, wie gesagt, schwer zu kriegen, aber vielleicht lohnt sich das zu suchen. Aber wenn man es einmal gesehen hat, kann man The Bringer echt nicht mehr hören. Tut mir leid. Das ist unmöglich. Weil da ist diese fucking Cowbell drin und die ist auch so unfassbar dominant. Und dieses ganze Instrument ist, glaube ich, für immer und ewig verbrannt nach diesem Sketch, zumindest für mich. Das hat es mir extrem schwer gemacht, den Song zu hören. Aber wenn man das, wenn man da drüber hinweggeht, dann ist es trotzdem ein guter Song und wie gesagt auch Anspieltipp allein wegen diesem kleinen Joke da drin. Ja, Bewertung. Ich finde das super schwer, weil ich will da nicht unfair sein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir, naja, ich muss ja jetzt auch irgendwie eine Bewertung abgeben, die dem entspricht, wie ich das für mich empfunden habe. Ich muss sagen, von den Platten, die wir gehört haben, mit Abstand die schwächste, also deutlich die schwächste. Mhm. Du hast 6,5 gegeben. Wenn ich jetzt gnädig bin, würde ich da mitgehen, aber ich glaube, ich würde das auf die 6 sogar noch abrunden tatsächlich. Und das ist auch schon gnädig. Also ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich damit auf 5 oder weniger sogar gehen soll. Aber
man muss einfach sagen, wir sind da, glaube ich, nicht Zielgruppe für das Debütwerk. Ne?
Ja, definitiv. Ja. Also erstmal Prog-Rock. So,
vielleicht dabei sein müssen damals. Ne? Ja. Aber,
also ich glaube, ich mach die 6, hau ich da rein. Und man kann es sich mal geben aus zeithistorischen Gründen. Aber wie du schon gesagt hast, auch für mich wird das wahrscheinlich ein Album sein, was ich zum letzten Mal gehört habe, gestern oder wann ich das zuletzt gehört habe.
Zumindest in seiner Gänze.
Ja, also sicher, ja, wahrscheinlich wird man hier und da nochmal reinskippen, wenn ich mir die Playlisten hier angucke von Rost und Stahl und so, kann schon sein, aber ist nicht sonderlich wahrscheinlich. So, ja. Kam jetzt gar nicht so gut weg bei uns, aber es gibt ja Hoffnung, wir haben ja noch 3 weitere Platten.
Oh ja. Also ich denke mal auch, es wird besser. Machen wir weiter. 1982 im Februar erschienen Chase the Dragon, auch noch über das Jet-Label. Ist das dritte Studioalbum. Ne? Also wir machen so einen kleinen Zeitsprung. 82 auf Jet Records veröffentlicht und von dem Produzenten Jeff Glicksman betreut. Das Album ist die erste Aufnahme mit dem neuen Keyboarder Mark Stanway, den ich ja gerade schon erwähnt habe, der ja aktuell oder seit 2018 mit der Band Kingdom of Magnus unterwegs ist. Live-Debüt hat er allerdings schon etwas vorher gefeiert, aber das ist die erste Aufnahme mit ihm gewesen. Der war dann schon, glaube ich, seit dem Reading Festival im Jahr 1980 mit dabei. Die Aufnahmen für das Album selber fanden über 13 Tage in den Townhouse Studios in London statt und im folgenden Jahr reiste Tony Clarkin dann zu den Axis Studios in Atlanta und hat es dort gemischt. Allerdings gab es auch eine 2-jährige Verzögerung vor der Veröffentlichung des Albums. Und zwar viele Titel blieben über die vielen Jahre hinweg natürlich auch fester Bestandteil des Live-Sets. Aber da waren natürlich auch so Klassiker dabei, hier wie Soldier of the Lion, The Spirit und Sacred Hour. Warum es jetzt genau zu dieser Verzögerung kam, hatte ich mir jetzt gar nicht notiert. Ich weiß auch gar nicht, ob es genannt wurde. Aber da gab es auch mal wieder halt so ein bisschen Zeit dazwischen. Ne? Ich meine, war beim ersten Album ja auch schon so irgendwie 76 aufgenommen und dann es 2 Jahre später veröffentlicht. Mhm. Aber gut, bis auch so ein Mix mal drin hast und dann vielleicht final damit zufrieden bist, wird da auch das ein oder andere nochmal etwas umarrangiert. Ne? Ja, Chase the Dragon wurde schließlich im Februar 82 dann veröffentlicht, wie schon gesagt. 2 Jahre nach den Aufnahmesessions, ne, wie gesagt, lagen mal wieder diese berühmten 2 Jahre dazwischen, erreichte dann die Top 20 in den UK-Charts mit dem Höchststand auf Platz 17. Als Single ausgekoppelt wurde unter anderem The Lights Burned Out und es gab, glaube ich, sogar eine EP noch im September 82, wo dann noch 2 zusätzliche Studio-Songs zu veröffentlicht wurden, mit 2 Live-Tracks dabei. Und zu der Zeit, was ganz interessant wurde, wurde man dann auch auf einer größeren Tour Support für Ozzy Osbourne. Was auch schon ganz interessant ist, der ja auch schon da einen relativ großen Namen hat, mit Sabbath bekannt wurde und dann auf Solo-Faden wandelte. Es ist vor allem, denke ich mal, auch sehr interessant, das ist das erste Magnum-Album, da werden wir gleich auch drauf zu sprechen kommen, mit einem Artwork von Rodney Matthews, der sich wohl auch maßgeblich für, ich weiß nicht alle, aber für, glaube ich, einen Großteil der Magnum-Alben ja, verantwortlich zeichnet.
Alle ab da.
Und vor allem erkennt Mattes. Man die Artworks, Mattes. Für die er verantwortlich ist.
Also ab da alle tatsächlich.
Ab da sogar ja, alle, die keine Ausreißer mehr gehabt. Aber ich glaube, auf den Solo-Werken nicht hier, die Tony mit dem Bob gemacht hat. Nein, da haben die, glaube ich, was anderes. Aber ich weiß es
nicht. Der Typ ist sowieso krass, ne? Wenn du dir anguckst, was der sonst so alles gemacht hat, ne? Aber können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja. Ansonsten, das so als kleine Trivias. Es gab natürlich nochmal ein paar Neuauflagen des Albums, erweiterte Versionen. Will ich jetzt auch gar nicht so im Detail drauf eingehen, man kennt das ja, ne, dann kommt da nochmal eine Boxart raus, hier nochmal so eine Japan-Sonderversion. Interessanterweise, der Song The Spirit wurde auch von unserer deutschen Power-Metal-Band Edguy gecovert, und zwar auf der Platte Superheroes von 2005.
Okay.
Hatte ich aber auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich glaube, die Platte besitze ich mal, okay, doch, die müsste ich eigentlich haben, ne? Oder ist das nur so ein Bonus-Song gewesen?
Müsste man nochmal recherchieren.
Ja, weiß ich. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ja, könnte auch ein Bonus-Song gewesen sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Eine Sache, die haben wir, glaube ich, vor einigen Folgen schon mal erwähnt. In unserer Black-Metal-Folge und wahrscheinlich auch in unserer Dimmu-Borgir-Folge. Und zwar Stian Arstedt, der ehemalige Pianist unserer Symphonik-Lieblinge von Dimmu-Borgir. Deine und meine mögen ja relativ gerne, wie unsere Hörer wissen, hat das Intro von Sacred Hour verwendet. Und ich glaube, genau die Anekdote hast du, glaube ich, in eine der beiden oder in beiden Episoden unseres Podcasts schon mal genannt.
Also definitiv in der Demo, in der anderen Weise nicht. Aber
ja, genau. Und hat da für den Song Alt Lys Ers Fundet Hen auf der Stormblast entsprechend als Intro verwendet. Und der Band aber nicht mitgeteilt, bei der Neuaufnahme des Stormblast-Album im Jahr 2005 wurde es dann weggelassen, dieses Intro. Das soweit zu den Hard Facts zur Chase the Dragon. Wollen wir über das Cover reden? Oder hast du noch was hinzuzufügen?
Ich war gerade so ein klein wenig abgelenkt. Du meinst eben The Spirit wegen Live und so, ne? War das The Spirit? Oder kam das hier nicht richtig an?
Spirit war ein Song, der, glaube ich, von Edguy gecovert wurde. Aber ach so. Ich konnte mich da ehrlich gesagt gar nicht dran erinnern.
Ja, ich hatte zu The Spirit, zu dem Song, werde ich gleich auch noch drauf eingehen, aber das war so tatsächlich so ein bisschen so der Song, der mich mal eine Zeit lang so ein bisschen auf den Magnum-Trip gebracht hat, allerdings nicht in der Version auf dem Album, aber da kommen wir gleich zu. Lass uns gerne über das Artwork reden.
Willst du einen Anfang machen?
Ja, ich sag mal, du hattest jetzt hier zu dem Künstler schon was gesagt. Wie ist er? Rodney Matthews. Das ist direkt aus dem Dungeons & Dragons Buch entliehen, dieses Cover, würde ich sagen. Also das sieht so dermaßen, das schreit so 80er Jahre Fantasy-Illustration. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen kann. Was sehen wir? Wir sehen... Erstmal, ja,
also ob sie so richtig zur Dungeons & Dragons Thematik passt.
Ja, aber so Fantasy.
Wirkt das auch so ein bisschen, ja, das auf jeden Fall, aber es wirkt auch so ein bisschen, Ja, Sci-Fi ist das falsche Wort, aber so nicht von dieser Welt, ne?
Ja, so, also das ist jetzt so unendliche Geschichte, Fantasia irgendwie so. Aber lass uns erstmal beschreiben. Also.
Ja, so ein bisschen surreal auch, aber beschreiben wir es erstmal, genau.
Also, erstmal finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben einen schwarzen Hintergrund und einen Rahmen da drauf gemalt. Das finde ich, das finde ich schon mal sehr spannend. Und zwar sind das oben in der Mitte, sehr, sehr zentral in der Mitte steht der kaum leserliche Name. So Chase the Dragon. Mhm. Und links und rechts davon sind so Reliefdrachen, die da so, ja, die Schnauzen da so in die Mitte draufhalten und ja, die Schwänze von denen bilden dann quasi den Rahmen, die gehen so bis nach unten. Und dann haben wir relativ dominant, aber ich würde sagen, ist nicht der Eyecatcher in der Mitte, ja, irgendwie sowas wie so ein Schloss oder sowas oder hier den Turm hier von, wie heißt die aus Unendlicher Geschichte, die Prinzessin da, du weißt, wen ich meine, ne? Die kindliche Kaiserin da, genau, die könnte da drin sitzen, so ein weißer Turm, irgendwie blauer Himmel, weißer Turm, der so sehr strahlt, rechts im Vordergrund.
Aber so wie der aussieht, der wirkt ja auch schon fast so ein bisschen wie von so einer komplett anderen Welt.
Ja, voll, ne? Ja, so könnte irgendwie alienmäßig sein.
So fast außerirdisch und fast, ne?
Ja, dann haben wir rechts irgendwie.
Das ist auch so ein bisschen das, was ich meine, ne, das könnte auch einfach auf einem ganz anderen Planeten sein.
Ja, ja, definitiv, da hast du auf jeden Fall recht. Rechts haben wir dann irgendwie so ein Dorn, was ist das, so ein dornigen Baum oder sowas, ne?
Ja, so, also tot ist der nicht, aber so richtig viele Dorn, so komische Früchte,
ja.
So etwas längliche, auch schon fast so, ja, außerirdisch wirkende Blätter, der sieht auch so total aus wie nicht von der Erde.
Ja, da sind auf jeden Fall irgendwie so Baumpilze auch im unteren Bereich. Ja, und dann links, das soll wahrscheinlich der Dragon sein. Das sieht aber irgendwie eher aus wie so eine krüppelige Echse. Ich habe keine Ahnung. Die wendet sich da irgendwie über, also so einen Stein. Also
ist ein stilisierter Drache auf jeden Fall, aber nicht so, wie man sich so einen Fantasy-Drachen vorstellt. Nee,
ganz und gar nicht.
Ja, sondern schon fast so, ja, weiß nicht, wie so ein Saurier.
Ja,
schon
ich, fast. Ich würde auch eher an so ein Dino oder sowas denken, ja. Aber auch der könnte irgendwie was Alien-mäßiges sein. Das stimmt schon auf jeden Fall, ja. Aber ich finde so in seiner Gänze, der Bandname steht relativ unspektakulär, so in linken oberen Viertel einfach so drüber. Also nicht weiter spannend.
Etwas größer als.
Aber wir haben jetzt hier das Logo, das Bandlogo. Ich weiß, der war wahrscheinlich auf der Magnum Tour auch schon, habe ich nicht geguckt, aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall das Bandlogo, wo so ein Schwert durch das M geht, ne, so von oben nach unten und ansonsten ja, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, kann man sich angucken, muss man nicht. So, genau, der Drache, finde ich, sind sogar zwei, wenn man ehrlich ist, das ist noch einer so ein bisschen dahinter.
Ja, das ist noch so einer, ne?
Der sieht so ein bisschen aus, als hätte der irgendwie so einen metallenen Panzer, Schuppenpanzer irgendwie, ne, und ich finde, das ist der Eyecatcher. Also das Ding siehst du sofort, irgendwie, wenn du auf das Album guckst, den hat.
Ja, und der Baum, ne? So finde ich er und der Baum. Wir stechen so
zu. Ja, obwohl beides nicht im Zentrum steht, aber halt im Vordergrund, ne? Ja, und wie gesagt, also.
Vordergrund, aber nicht im Zentrum,
Ich muss dabei immer irgendwie an so 80er Jahre, ja, Sci-Fi-Fantasy-Illustrationen denken. Ich finde, das sieht volle Möhre so danach aus. So dieses Gemalte ist halt definitiv irgendwie gemalt oder gezeichnet. Bin ich mir jetzt nicht sicher, könnte irgendwie was mit Stift gemaltes sein oder so. Also Ölfarbe ist, glaube ich, nicht, aber irgendwie so, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts am Computer, wäre 82 ein bisschen früh gewesen für sowas. Ja, ich finde es ganz nett, aber auch ein bisschen befremdlich. So, also ich kriege irgendwie, also weil da so eine Dissonanz irgendwie besteht zwischen dem Albumtitel und diesem Cover, das passt für mich nicht so richtig zusammen, ehrlich gesagt.
Also insgesamt wirkt es sehr surreal, aber ich muss sagen, das ist was mich abholt, so einfach so vom Stil her. So was finde ich irgendwie geil. Ne?
Ja.
Also ob es jetzt so alles so in sich stimmig und zusammenpasst, ja gut, weiß ich nicht. Aber so insgesamt finde ich schon so die Art und Weise, wie es gemacht ist, so was das Bild zeigt, ne, was hier in Szene gesetzt wird, spricht mich an. Also es ist auch so ein Cover, so da könnte ich drin versinken. Da kannst du dir angucken, dann versuchst du so im Hintergrund Details von dem Schloss zu erkennen. Ne, guckst dir so die Musterung des Drachen, des Dinos da an, entdeckst dann noch so ein paar Details unter dem Baum.
Das ist
also, es ist sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, definitiv sehe ich auch so. Ich finde es nicht schlecht, aber irgendwie hinterlässt mich das immer mit so einem leichten Unwohlsein. So, ich weiß nicht, weil es halt nicht so richtig zu der Musik passt, zu dem, also es verspricht irgendwie was anderes als das, was drauf ist, habe ich so das Gefühl. Aber da mag ich mich, nee, da mag ich mich auch vertun. Und das ist ganz klar ein Cover, was nicht für CDs gemacht ist. So, das brauchst du eigentlich mindestens auf LP-Größe, so, sonst verliert das einfach komplett seine Wirkung. So, wenn das so klein ist.
Da kann ich mir gut vorstellen, ja. Bisschen größer natürlich besser aussieht, ja.
Ja. Naja, lass uns zur Musik kommen. Lange genug über die Optik geschwafelt.
ja. Aber ich meine, ist ja also ein kleiner Meilenstein gewesen. Der erste Cover von Rodney Matthews.
Ja.
Und ja, schon so ein bisschen legendär, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, soll ich mal vorlegen? Ich kann dir gerade nicht sagen, wie lang das Album ist, weil ich hier nur so eine blöde Version habe.
Das kann ich dir sagen, es ist relativ kurz, also kürzer als das Debütwerk. Es ist in der Urfassung mit 8 Tracks 35 Minuten und 19 Sekunden.
Ah, das ist gut, weil mit der, weil wenn du die Version nimmst, die jetzt mittlerweile kriegst, diese Expanded Edition, dann ist das über eine Stunde. Weil da noch so ein paar Live-Tracks hinten dran sind und so. Mhm. Aber wir haben auch 10 Songs insgesamt. Sacred Hour hat das ja schon für den Dimmu Borgir-Bezug genannt. Ich finde insgesamt, was mich ein bisschen stört, vielleicht mal als allererstes, ich finde den Gesang von Bob Catley in weiten Stellen wirkt der nicht so konsistent. Also der wirkt nicht so wie auf späteren Alben. Ich finde, der hört sich deutlich anders an. Also wenn du mal Soldier of the Line nimmst, ich hätte ihn kaum erkannt. Ja. So, ich hätte ihn kaum als Bob Catley erkannt, ehrlich gesagt. Also wenn ich mir so die Sachen später anhöre, dann das hörst du sofort. Oder auch wenn du Avantasia hörst, wenn Bob Catley dazu Gast ist.
Ja, man könnte vielleicht auch sagen, so ein bisschen Frühwerk auch einfach, ne? Also er ist vielleicht auch noch ein bisschen finden müssen.
Ja.
Also es klingt nicht schlecht oder so, das kann man jetzt nicht sagen, aber ich weiß, was du meinst, ne? Das hörst du auf so späteren Werken und sagst, ja klar, so das ist Bob Catley. So hätte ich jetzt nicht gewusst, dass er ein Magnum-Album spielt, hätte ich es dir bei manchen Songs auch nicht sagen können.
Ja, und tatsächlich auf dem Debüt, finde ich, ist er besser zu erkennen als hier in weiten Strecken. Mhm. Zumindest in einigen Songs, sagen wir es mal so. Mein Highlight auf der Platte, schon The Spirit definitiv. Die haben ja,
ich glaube, da gibt's auch keine zwei Meinungen zu, ne?
Ja,
also gibt's vielleicht schon, aber da würde ich wahrscheinlich sogar auch mitgehen.
Aber wenn du davon, also ich finde die Version okay, die Studioversion hier drauf, aber die wirklich echt überragend geile Version ist auf dem Live-Album The Spirit, was ein paar Jahre später kam.
Ja.
Das ist wirklich genial. Also dieser Song da live, ich glaube, der ist irgendwie in LA oder so aufgenommen worden. Den weiß man, glaube ich, nicht so ganz genau, weil das Album auf verschiedenen Konzerten halt aufgenommen wurde. Aber das ist wirklich großartig. So ein richtig schöner, geiler Sound und mega, mega gut. Ansonsten, weiß ich nicht, so ein bisschen herausstechend finde ich noch, so, weil er ein bisschen beschwingter und leichter ist, The Teacher, so der 7. Song, der geht ganz gut nach vorne. We All Play the Game, ja, auch so ein bisschen, ne? Aber ansonsten, ja, Soldier of the Line, finde ich der startet ja mit so einem sehr, sehr ruhigen Intro irgendwie und
ja, gut, machen Magnum ja schon mal gerne. Ne?
Ja, also das ganze Album startet ja so. Und ja, das machen die auch tatsächlich auf mehreren Alben. Das stimmt schon. Ja, aber tatsächlich würde ich sagen, The Spirit, Sacred Hour und The Teacher sind schon so für mich die Highlights da drauf. Das andere Zeug, man kann sich das alles geben. Also da ist kein Stinker drauf, garantiert nicht. Also da ist nichts bei, wo ich sage, ach, das skippe ich jetzt. Bisschen Abzüge in der B-Note dafür, dass ich mein Bob Catley nicht auf Anhieb in jeder Sekunde erkenne. Gegenüber dem Debüt für mich eine absolute Steigerung, eine deutliche Steigerung. Mhm. Und wenn ich vorhin 6 strenge Punkte gegeben habe, dann würde ich hier jetzt tatsächlich schon so Richtung 7,5 schon tendieren. Mhm. Also ja, ich sag mal 7,5, weil da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber das ist es auch schon definitiv. Ja. Das ist kein schlechtes Album, definitiv nicht.
Mhm.
Ja, Anspieltipps habe ich genannt. Wenn ihr nur einen davon hören wollt, dann definitiv The Spirit für mich.
Ja.
Und jetzt du.
Ja, ich glaube, viel, viel mehr kann ich da auch gar nicht so noch groß hinzufügen. Und nur so aus persönlicher Sicht vielleicht so abseits des bekannten The Spirit. Das ist ja auch so ein Song, wenn man nichts von Magnum kennt, den kennt man wahrscheinlich, wenn man was kennt, ne? Habe ich mich mit dem Debütwerk vorher nie groß auseinandergesetzt, muss ich sagen.
Ja.
Ne? Also das war jetzt, glaube ich, so in unserer Magnum-Folge als Vorbereitung das erste Mal, dass ich mir bewusst, glaube ich, das komplette Album reingezogen habe. Das würde ich jetzt hier noch so mitnehmen wollen. Und wovon ich aber überrascht war, definitiv, ist, wie relativ heavy dieses Frühwerk klingt. Ne? Also ich finde schon im Vergleich zu fast manchen poppigen Nummern oder das erste Progressive-Werk, was wir da hatten, ne, dass das im Vergleich schon irgendwie ziemlich viel mit Metal zu tun hat. Ne? Das kannst du nicht über jedes Magnum-Album sagen, aber nochmal so diesen Sprung dahin. Ne? Vielleicht müsste man im Vergleich nochmal so das zweite Album Magnum 2 hören, wie sich das entwickelt hat. Ne? Aber da war ich schon so überrascht, ob der Härte, ne, die hier auch so ein bisschen präsentiert wird. Natürlich alles so im Rahmen. Ne? Das ist jetzt natürlich kein Extrem-Metal. Es hat schon damit zu tun. Das würde ich jetzt zum Beispiel vom Debütwerk nicht sagen. Ne? Und insgesamt, gefallen so instrumental gesehen auch die Keyboards relativ gut auf dem Album. Schön üppig ausgestattet, aber auch nicht deplatziert. Es wird nicht kitschig dadurch. Du hast ein sehr starkes Gitarrenspiel, schöne Melodien. Gut, mit dem Gesang muss ich dir recht geben. Wenn man es wirklich streng nimmt, hätte ich bei einigen Songs wirklich auch Probleme, Bobcat als Sänger zu identifizieren. Das war, glaube ich, auf späteren Alben etwas konsistenter oder die Stimme hat sich da, glaube ich, mehr so gefunden, woran das auch immer gelegen haben mag. Zu den Songs hast du ja schon ein bisschen was gesagt, da würde ich mich auch in dem eigentlich anschließen. Für mich ganz klar Anspieltipp The Spirit. Also Teacher hat mir auch gut gefallen, war mal so ein bisschen was anderes. Sacred Hour sicherlich kein schlechter Song. Mir hat Soldier of the Line sehr gut gefallen, aber gut, klar, fängst etwas ruhiger an. Muss man Bock drauf haben, aber macht Magnum ja relativ gerne. Vielleicht zum Album generell noch. Also ich denke, Chase the Dragon ist auch heute noch so, glaube ich, eins ihrer stärkeren Alben. Also ich kenne mich jetzt vielleicht auch in der Gesamtdiskografie zu wenig aus, aber ich würde sagen, das hat heute auf jeden Fall noch eine gewisse Relevanz.
Ja, glaube ich
das
auch.
Das wird nicht so aus der Zeit gefallen.
Ja, gerade wegen The Spirit.
Das ist so ein wirklich fast, und ich würde sagen, das ist auch so ein zeitlos schönes Werk. Es ist ein relativ hartes Werk, gerade auch für die Anfänge. Auch später wurden Magnum durchaus seichter auf späteren Platten, finde ich. Nicht auf allen, aber ich finde, das ist auch schon durchaus härter als einiges, was so die Jahre darauf teilweise präsentiert wurde. Wie du schon gesagt hast, es gibt keine wirklichen Filler. Es ist gut durchhörbar. Man muss sich da nicht irgendwie durchquälen oder so. Und ich weiß nicht, ob man sagen, ist es ein unterschätztes Werk?
Vielleicht von der Warte aus,
dass es mir gar nicht so. Also ich war jetzt auch nie so der größte Magnum-Fan oder habe mich nie so intensiv mit deren Schaffen befasst, aber man hört ja schon relativ viel Musik und die Tatsache, dass ich mich jetzt erst das erste Mal so mit der kompletten Platte auseinandergesetzt hat, vielleicht so aus der Warte raus. Für Fans, die werden schon wissen, was sie an dieser Platte haben und die wahrscheinlich auch in- und auswendig kennen. Wertung, ich gehe da fast mit und würde der Platte auch so zwischen 7,5 und 8 geben. Ich war gerade auch schon ein bisschen gnädiger als du, dann hau ich ja auch nochmal die 0,5
mit 8 Punkten.
Hat mir wirklich gut gefallen und es ist definitiv, würde ich auch sagen, wahrscheinlich nicht der letzte Durchlauf für die Platte gewesen.
Ja, das könnte
so. Also ich kann mir durchaus vorstellen, nicht nur so vereinzelte Songs mal anzuspielen, das ist was du auch mal schön zum Abendessen so nebenher auflegen kannst. Ne? Bisschen härter, aber immer noch ruhig genug, schafft ein schönes Ambiente. Ne, finde ich schön, werde ich nicht zum letzten Mal gehört haben.
Wäre eine Scheibe, die, wenn ich sie zu einem vernünftigen Kurs auf Vinyl oder CD kriege, auch durchaus mitnehmen würde. Ich glaube, Vinyl ist ein bisschen schwierig, generell bei Magnum, so wie ich das gesehen habe. Ich hatte mal so ein bisschen geguckt, es gibt da irgendwie, glaube ich, keine Re-Releases im Großen und Ganzen und die sind, wenn, dann sind die auch vergriffen. So. Also ich hatte mal so ein bisschen geguckt.
Aber vielleicht noch ein bisschen Sitzfleisch haben. Man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass jetzt so zum vermuteten Ableben der Band und vielleicht zu Tonys Ehren, da nochmal vom Label entsprechend, sofern auch alle Rechte heute da sind, wo sie sein müssen, vielleicht nochmal so ein Boxset erscheint.
Ja, das stimmt.
Ein Boxset nochmal mit den größten Klassikern. Würde mich jetzt nicht wundern. Da vielleicht nochmal so ein Sitzfleisch haben. Vielleicht erscheint ja nochmal was Schönes, was du dann deiner Sammlung einverleiben kannst.
Könnte tatsächlich gut funktionieren. Und da ich, glaube ich, bis auf die nächste Platte, über die wir gleich reden, gar nichts von denen im Schrank habe, wird sich das auch sehr lohnen. Ja gut. Machen wir weiter mit Lost on the Road to Eternity. Mathis, magst du wieder...
Wir machen einen ganz schönen Zeitsprung. ne? 2018 am 19. Jänner erschienen.
Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben fast die kompletten 80er, die 90er, die Nuller und die 10er Jahre fast komplett übersprungen. So knapp irgendwie.
Warum? Weil so, wir es können.
So 36 Jahre Bandgeschichte einfach mal so übersprungen. Ja.
Ja.
Warum haben wir es gemacht?
Wie kam man denn darauf? Das war, ja, das ist eine gute Frage, weil wir beide, glaube ich, den Titelsong ziemlich geil finden und Tobias Sammet abfeiern, ne?
Ja, das ist zum einen, ja, und dann waren die halt in dem Jahr oder das Jahr dann, also im Jahr danach waren die auf dem Rockhard, nachdem das erschienen ist, und da bin ich auch so das erste Mal mit denen tatsächlich in Berührung gekommen. Zu der Platte und habe dann so ein bisschen im Backkatalog gewühlt und fand die dann eine Zeit lang ziemlich cool. So, also ich finde die auch immer noch einigermaßen cool, aber das war so zwischendurch, war das so eine Band, wo ich gesagt habe, ja, richtig geil, ich freue mich mega aufs Rockhard, ich freue mich total auf den Gig und so, und ist nach dem Rockhard wieder so ein bisschen abgeklungen, aber ja. Aber deswegen wollte ich die Platte halt gerne drin haben, weil zumindest für mich war das so ein bisschen der Einstieg in die ganze Sache. Und ja, wir haben uns jetzt nun mal selber hier auf 4 Platten beschränkt. Da muss man eine Auswahl treffen. Die Frühwerke wollten wir jetzt nicht ignorieren. Ja, dann haben wir gesagt, dann lassen wir die langweilige Mitte weg. Und wahrscheinlich haben wir jede Menge Perlen übersehen. Aber ich muss auch zugeben, ich habe, die haben so viele Alben rausgehauen. Und dazu sagen, wir machen Diskografie-Check, da hätten wir 5 Folgen draus machen müssen. Das hätte nicht geklappt.
Yeah, haben wir so richtig Bock drauf gehabt.
Ja, das hätte einfach nicht geklappt. So, das, deswegen, also wir mussten halt eine Auswahl treffen, die ist relativ wahllos gewesen, aber wir wollten natürlich das letzte Album, weil es ja das Voting gewonnen hat, und dann die anderen 3 waren mehr oder weniger frei dann in unserer Hand, wir wollten ein bisschen den Querschnitt abbilden.
Ja, die Chase the Dragon stand eigentlich auch relativ schnell fest.
Ja.
Ich glaube so dann das Debütwerk, das war dann glaube ich so das letzte, für das wir uns entschieden hatten. Wo wir beide irgendwie keine Ahnung hatten, hast du gesagt, ah, komm, lass mal Debüt machen.
Ja, es ist meistens keine schlechte Idee, das Debüt mit reinzunehmen, dann weißt du, wo es herkommt, so, ne? Ja.
Ja,
genau, aber von 2018, Lost on the Road to Eternity. Ja, Tobias Sammet ist schon ein paar Mal gefallen, der im Titelsong ja auch mitsingt. Aber lass uns mal erstmal ein bisschen die Historie, falls du dazu was hast.
Ja, ja, so ein paar kleine Facts, ein paar kleine Fun Facts. ja, ist das insgesamt 20. Studioalbum der Band. Das erste Album der Gruppe, auf dem Lee Morris am Schlagzeug und Rick Benton an den Keyboards zu hören ist. Es ist auch bis heute und anschließend des letzten Werkes das längste Studioalbum, das die Band veröffentlicht hat.
Oh, krass.
Und wenn wir jetzt keine Bonus, wenn wir jetzt keine Bonustracks mitzählen und so Re-Releases, ne? Aber so ein reiner Spielzeit von der Urfassung des Albums mit 66 Minuten und 53 Sekunden ist es das längste Album. Im Vergleich, das letzte war jetzt auch nicht so kurz, Here Comes the Rain, aber immer noch mit 50 Minuten 9 dann im Vergleich relativ knackig.
Ist witzigerweise damit exakt, oder nicht exakt, nicht auf die Sekunde, aber auf die Minute, genauso lang wie die Version von Chase the Dragon, die ich gehört hatte mit den Live-Songs, 1 Stunde 7 halt, ne? Also 66 Minuten witzig, und,
ja,
und ein bisschen, ne? Aber
ja,
wirklich auf die Minute gleich lang damit.
Ja. Ja, wie wir schon mehrfach erwähnt haben, Tobias Sammet auf dem Titeltrack zu hören. Das war so ein kleines künstlerisches Dankeschön für die zahlreichen Gastauftritte von Bob Catley auf ja, Tobias' Alben von Avantasia. Es war das letzte Studioalbum von Magnum, auf dem Bassist Al Barrow zu hören ist, der dann, glaube ich, 1,5 Jahre nach der Veröffentlichung aus der Band ausschied. Cover, wie dann immer wohl auch von Rodney Matthews gemalt, wie man auch sieht. Es zeigt, ja, da können wir gleich noch drüber zu sprechen kommen, aber kurz liegt die Würze, es zeigt ungefähr jede Figur aus der Zauberer von Oz und Alice Abenteuer im Wunderland, zumindest so den Maincast. Kommerziell wurde Lost on the Road to Eternity eines der erfolgreichsten Magnum-Alben auch bis heute und wurde von den Kritikern in ganz Europa relativ gut aufgenommen. Es war das erste Magnum-Album, das es in die Top 10 der deutschen Charts auch geschafft hatte. Und das zweite, das es in den Schweizer Charts auf Platz 8 schaffte. Platz 15 in UK und ja, war, glaube ich, auch die höchste Position der Band dort seit 1990.
Krass.
Das Album stieg dann sogar in Frankreich sogar noch in die Charts ein und was man auch bis dato verfehlt hatte, in den Vereinigten Staaten. Und ja, das gab es so vorher für Magnum noch nicht.
Ich will.
Das hätte ich jetzt so allgemein an Trivia Facts. Ich könnte bei Bedarf gleich noch über den einen oder anderen Song vielleicht noch was sagen, aber viel mehr habe ich jetzt
auch nicht. Ich würde ganz gerne ein, zwei Kleinigkeiten kurz einschieben, weil es gerade so gut passt, weil wir gerade über Tobias Sammet und eben das Mitwirken von Bob Catley bei Avantasia geredet haben. Seit The Metal Opera Part 2, also dem zweiten Avantasia-Album, war der, so wie ich das sehe, tatsächlich auf jedem einzelnen dabei. Also der war Part 2, dann war er The Scarecrow, was das nächste war, da bin ich mir ziemlich sicher, dann The Wicked Symphony, Angel of Babylon, beide 2010, war mehr oder weniger ein Doppelalbum auf beiden drauf, dann auf dem Live-Album The Flying Opera 2011, The Mystery of Time 2013, Ghostlight 2016, Moonglow 2019 und das letzte Paranormal Evening with the Moonflower Society von 2022 war er überall da drauf. Damit nicht genug, bei Irion hat er auf der 01011001 von 2008 auch mitgewirkt. Und dann noch eine Sache, wir hatten Bob Catley hier schon im Podcast mal erwähnt, und zwar in unserer Herr-der-Ringe-Folge, irgendwo in den 48 Stunden, die Folge dauert. Er hat nämlich 2001 das Album Middle-Earth rausgebracht und ich meine, ich hatte das damals dafür vorbereitet. Ich meine, ich hatte das damals dafür gehört. Weil wir hatten ja in der Herr-der-Ringe-Folge so ein bisschen so was, wo so die Einflüsse zu spüren sind, ne? So auf welchen Platten. Ja. Und das war da ziemlich sicher dabei. Also, ja.
Doch. Kann gut sein.
Ja, ja, doch, ich das war dabei.
Erinnere mich.
Ja, ja, doch, 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 das war dabei. Ja, ja. Ich sehe gerade das Cover. Ja, es war definitiv dabei. Ja. Genau, das wollte ich nur ganz kurz einschieben, weil, genau, der einzige Song von Magnum, wo Tobias Sammet mitwirkt, zumindest meines Wissens nach, ist halt jetzt genau hier der Titeltrack von dem Album, über das wir jetzt reden wollen. Sollen wir ein bisschen über das Artwork quatschen von wieder mal
auf jeden Fall
Rodney Matthews?
Auf jeden Fall. Das ist äußerst spannend, finde ich, weil man wirklich eine ganze Menge sieht. Also man könnte ja schon fast böse sagen, es wirkt etwas überladen, ob das großen Cast, der darauf zu sehen ist, dadurch, dass du da so viele Gestalten hast, wie gerade schon erwähnt, im Großen und Ganzen die Charaktere aus Der Zauberer von Oz und Alice im Wunderland so im Vordergrund stehen. Hintergrund sieht man, sag ich mal, Wald oder zumindest so große Bäume, die auch so ein bisschen düster und teilweise auch tot wirken. Ja, wie gesagt, man sieht ja Charaktere aus Alice im Wunderland, die Grinsekatze
in den ganz Ästen zentral sitzen. Ja.
Du siehst die Herzkönigin, den Herzkönig, die Kartensoldaten. Man sieht Alice mit dem weißen Kaninchen. Ja. Auf der rechten Seite die Hexen müssen aus der Zauberer von Oz sein, genauso wie auf der linken Seite hier die Protagonistin nebst dem Strohmann und dem Tin Man. Den Löwen sieht man, ich weiß nicht genau, wer dieser große weiße Elf sein soll.
Ja, da bin ich mir auch nicht sicher, aber ich meine, dass...
Ist das der Zauberer von Oz? Ich habe keine Ahnung.
Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er in dem nächsten Album, über das wir gleich reden, auch wieder im Artwork auftaucht. Es könnte sein, dadurch, dass er auch dieses Schwert trägt, was so mit dem mit der Parierstange so ein bisschen so aussieht wie das Magnum-Logo, dass das praktisch so das Magnum-Maskottchen oder sowas sein soll. Also der hält ja so ein, der sieht ja so aus wie so ein weißer Engel, irgendwie mit spitzen Ohren. Also er hat auf jeden Fall Flügel, weißen Mantel. Man denkt erst irgendwie an so eine Gandalf-Zauberer-Figur irgendwie, ne? Hat aber, wie gesagt, so ein Schwert in der rechten Hand, in der linken. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, eine Schriftrolle oder sowas.
Schriftrolle, glaube ich, ne? So Pergamentstück. Ja. Interessanter finde ich aber noch fast hingegen, dass der gegenüber.
Ja, der Tod.
Vater Tod offenkundig. Trägt er da tatsächlich einen Mickey Mouse-Button?
Ja, der trägt am Revers, trägt der einen Mickey Mouse-Button. Keine Ahnung warum, ob das irgendwie so Alice im Wunderland und so ein kleiner Seitenhieb sein soll, weil ich glaube, wenn man ganz nah ranzoomt, sieht man auch, dass das diese böse grinsende Mickey Maus ist. Ich weiß nicht, ob die, also wenn du da ganz nah ranzoomst, dann siehst du, was ich meine.
Ja, ich muss, du musst immer so bei Mickey Maus heutzutage sowieso mal an South Park denken, so, hey, gehörst du mir?
Ja, ja, genau, und ich glaube, so ein bisschen in die Richtung geht das auch, was man da sieht. Also die Auflösung von dem Bild, was ich habe, ist nicht ganz so super, aber ich bin mir vergleichsweise sicher. Also es ist halt gelber Hintergrund davor, dann die Mickey Maus zu sehen. Und ich meine, das ist die, die nicht ganz so nett guckt. Aber da kann ich mich jetzt auch gerade täuschen.
Das muss man auch nochmal etwas größer sonst sehen.
Ja.
Ja, wie gesagt, es zeigt eine ganze Menge. Wie gesagt, ich würde nicht jeden Protagonisten hier erkennen. Zum Beispiel diesen Detektiv, wüsste ich jetzt gar nicht genau, wo der herkommt. Oder der Junge, den man auch auf dem Cover gleich nochmal sieht, welche Rolle er da spielt. Der Jägersmann, ich weiß dann noch ein anderes Fantasy-Thema verwurstet worden. Mhm. Da ist auch noch ein Hund, der mit Würstchen wegrennt.
Ja, das ist vor allen Dingen auch, wenn man, wenn man die Platte umdreht, also dann geht das auf der linken Seite noch weiter tatsächlich. Und die stehen an so einer Brücke, die ganzen Charaktere. Also links ist irgendwie so eine Brücke über so einen Abgrund. Ich habe es gerade nicht vor mir, aber ich habe es gesehen zwischendurch. Also wie so eine natürliche Brücke. Also keine künstliche, sondern so ein Erdbogen, quasi so ein Steingefelsbogen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Genau, das geht auf jeden Fall nochmal weiter auf der Seite. Da passiert aber wohl auch nicht mehr so viel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil irgendwo muss ja auch die Songtitel und so unterbringen, ne? Ja. Genau, ich find's sehr bunt, sehr lebendig, fast ein bisschen überladen, ehrlich gesagt. Und tatsächlich finde ich, so Eyecatcher ist ja schon so dieser weiße Zauberer, Engel, whatever. Ja. Und
ich sagen, der ist der Einzige, der mir gar nicht so gut darauf gefällt.
Genau.
Den Rest finde ich schon sehr gelungen,
weil
die Charaktere auch wieder so herrlich skurril aussehen. Und der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum. Aber vielleicht auch, weil er einfach so weiß erscheint. Ne?
Der wirkt halt hart wie so ein Fremdkörper. Ne? Der wirkt irgendwie tatsächlich so ein bisschen wie Gandalf der Weiße irgendwie da im Endwald. So, ne? Keine Ahnung. Also, ich muss sagen, es ist okay, aber mir gefällt es nicht wirklich gut, zumal ich mit beiden Geschichten Alice im Wunderland und Zauberer von Oz auch nicht so wahnsinnig viel mit anfangen kann, ehrlich gesagt. Also Zauberer von Oz habe ich, glaube ich, nie gesehen. Und Alice im Wunderland kenne ich, glaube ich, nur die Disney-Verfilmung und die habe ich das letzte Mal vor 1000 Jahren gesehen und die hat mir auch nicht so wahnsinnig gut gefallen. Das ist nicht so ganz meins. So
kleiner Alice-Fan, also ich mochte sowohl die Disney-Verfilmung als auch die alte, ich weiß nicht, was, eine Anime-Serie tatsächlich sogar, kam die aus Japan, hat aber nicht diesen typischen Stil, der früher im Fernsehen lief. Ich habe das Buch von Lewis Carroll gelesen, allerdings auch nur den ersten Teil, den Teil mit den hinter den Spiegeln, den habe ich schon seit Jahren, glaube ich, auf meiner Audible-Liste, aber bin ich irgendwie noch nicht dazu gekommen, mir den mal durchzuhören. Aber so grundsätzlich doch schon mit der Geschichte bin ich durchaus vertrauter als mit der Zauberer von Oz. Das habe ich als Kind mal gesehen.
Also beides nicht wirklich gewahr. Also ich weiß, worum es so ungefähr geht in beiden. Ich finde es auch irgendwie witzig, dass man diese beiden Geschichten, die ja eigentlich jetzt nicht so viel miteinander zu tun haben, so zusammenbringt in dem Artwork. Finde ich auf jeden Fall spannend.
Ja.
Aber
kennst du die Idee dahinter?
Hinter dem Artwork, oder?
Ja, also warum genau diese beiden Geschichten?
Nee, ich habe auch nur gelesen, dass es halt die Charaktere aus diesen beiden Geschichten sind. Aber warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Wie gesagt, ich muss leider sagen, gefällt mir nicht so besonders, wenn ich ehrlich bin. Also es ist mir zu überladen und zu bunt und irgendwie fast schon ein bisschen kindisch so. Ja, keine Ahnung. Wie ist denn deine Meinung?
Ja, also ich find's schon herrlich skurril. Mir gefällt so das Design, also so wie die Figuren aussehen, allein von dem Künstler, wie er auch immer seine Bilder malt, sehr gut. Es gibt so Charaktere drauf, die gefallen mir ausgesprochen gut. Zum Beispiel der Löwe sieht sehr interessant aus, finde ich. Auch gerade so diese Alice-Charaktere, so diese fiese Königin irgendwie. Ne? Einfach so richtig herrlich skurril wirkt das Ganze. Wie gesagt, Zauberer ist jetzt so nicht meins vom Design her. Bin so ein bisschen geteilter Meinung, aber im Großen und Ganzen finde ich sehr spannend. Das ist ein sehr spannendes Artwork auf jeden Fall.
Also man kann auf jeden Fall mega viel drauf sehen und man kann sich da drin verlieren. Gar keine Frage. Ist ein bisschen Comic-mäßig so, ne? Aber ja, kann man machen. Lass uns zur Musik kommen, Mathis. Das ist ja das eigentlich Entscheidende. Möchtest du wieder vorlegen? Ja. Ich habe beim letzten jetzt das so.
Ja, kann ich mal machen. Dann machst du den letzten und so kann man ja verbleiben, ne? Ja, also ich finde schon, auch dadurch, dass das Album so lang ist, wird man da schon auf eine ziemlich epische Reise mitgenommen. Ne, das ganze Album hat nur einen Song, glaube ich, der unter 5 Minuten ist. Das ist der erste, Peaches and Cream.
Ja, und das auch nur 4 Sekunden, ne? Unter 5 Minuten.
Ja, genau. knapp drunter geschafft. Ne? Song ein bisschen auch mehr so vom Leben generell. Das hat nicht alles nur Fantasy-Themen, eigentlich so die wenigsten Sachen. Ne, warum man dann sowas immer verbildlicht, so, ja gut, werden schon eine entsprechende Leidenschaft darin haben, aber Peaches and Cream zum Beispiel geht es davon, dass das Leben halt nicht immer so einfach ist, wie es vordergründig scheinen mag. Man muss hart arbeiten, um Erfolg zu haben. Das ist ein bisschen die Aussage hinter dem Song. Ist auch ein relativ besonderer Song für mich, weil der etwas atypisch ist. Also, aber nicht komplett nicht nach Magnum Clint. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Ich finde, der hat so einen leichten Flair. Du erkennst natürlich Catleys Gesang. Der Song ist in sich irgendwie, so wie er gemacht ist, so ein bisschen überraschend. Er klingt auch irgendwie frisch. Aber er ist so ein bisschen der andere Magnum-Song auf dem Album und irgendwie für mich ein gelungener Opener. Auf jeden Fall hatte mich das Album auch schon zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal gehört hatte, und der ist mir auch direkt irgendwie hängen geblieben. Ja, ansonsten, ich will die Songs jetzt nicht einzeln durchgehen, das spare ich mir hier mal. Bei Bedarf können wir gleich noch mal über den Inhalt der einen oder anderen Geschichte reden. Ja, du hast mit Storm Baby unter anderem so diesen Love-Song halt drauf, ne, da wo dann der Protagonist mit Klavier anfängt zu spielen, oder ist es nur ein Keyboard, ich weiß es nicht, aber es klingt so nach Klavier irgendwie. Bekommt dann noch seinen Rock-Moment später, aber das, ja gut, kann man machen, so ein langes Album kannst du auch mal so einen Song mit reinhauen, haben wir auch bei Don Dokken verziehen, dann kann man das ja auch mal machen. Welcome to the Cosmic Cabaret fand ich sehr interessant, irgendwie auch wieder so ein sanfter Start, ne? Dann wieder Catleys Stimme, die das Stück irgendwie auch richtig trägt, aber halt interessanter Titel. Ja, absolutes Highlight, und ich glaube, das wirst du ähnlich sehen. Der Titeltrack Lost on the Road to Eternity, super kraftvoll. Du hast Keyboards, du hast Streicher, du hast irgendwelche sonstigen Orchestrierungen drin. Tobi Sammet ist mit dabei, klingt einfach geil, so der Song knallt dich weg. Also wenn man so ein bisschen was für diese Art der Musik übrig hat, das ist ein absoluter Burner, finde ich. Ne? Also so ein bisschen so der Übersong auch der Scheibe für mich. Die erste Single, glaube ich, die damals rauskam, Without Love müsste das gewesen sein, ist auch eher wieder so ein etwas, ich weiß nicht, untypisch Magnum ist immer schwer zu sagen bei der Vielzahl der Sachen, die sie gemacht haben. Aber ist auch wieder so ein Stück, würde ich jetzt nicht typischerweise für die Band als Paradestück auswählen. Das ist schon fast so ein bisschen funky irgendwie, ne? Wobei ich nicht weiß, ob das das richtige Wort in dem Kontext ist. Das ist
halt nicht so proggy, ne?
Auch so ein bisschen anders geartet, noch etwas anders so als Peaches and Cream zum Beispiel. Ja, so ein etwas typischer Magnum-Song, wenn man so einen Stellvertreter haben will. Tell me what you've got to say. Ne? Das ist so ein bisschen ohne viel Klimbim, schöner, gefälliger Rock. Kennt man auch so von anderen Scheiben. Hätte jetzt nicht unbedingt hier stehen können. Hätte darauf, glaube ich, 10 anderen Magnum-Alben gut Platz gefunden. Ich finde, zum Ende hin wird das Album auch nochmal so richtig stark. Vielleicht 2 Highlights sogar. Ne, Glory to Ashes, King of the World, so als grande Finale nochmal, ne, auch so ein bisschen epischer angehaucht. Auch schöne Thematik, die dort besungen wird. Hat auch gute Bewertungen bekommen, ne, in der Presse. Wie würde ich das schließen? Was würde ich dem Album geben? Ich habe gerade der Chase the Dragon, glaube ich, eine 8 gegeben. Das hat mir nochmal einen Tacken besser gefallen. Ich würde hier so tatsächlich mit einer 8,5, glaube ich, hierfür gehen wollen. Aber wie gesagt, beim Anspieltipp, da kann ich nur Lost on the Road to Eternity nennen. Und wenn es was anderes sein muss, wäre es vielleicht Peaches and Cream oder King of the World. Aber für mich ist ohne Frage Lost on the Road to Eternity mit Abstand der beste Song auf der Platte.
Ja. Du sagst es, gute Kritiken in der Presse. Das Album hat 8,5 Punkte in der Rockhard bekommen. Die anderen Alben habe ich nicht gefunden im Rockhard-Archiv. Die waren wahrscheinlich zu alt, weil sie beide vor der ersten Rockhard erschienen sind. Die erste Rockhard ist 84 erschienen, meine ich zumindest. Und ja, deswegen waren also die Alben älter als die Zeitschrift. Und die sind jetzt nicht irgendwie in den 500 besten Alben aller Zeiten drin. Deswegen habe ich da nichts gefunden in der
Rockhard. Deinen Alben vorher meinst du die wir heute
besprechen? Ja, klar. Die anderen Platten, die werden mit... Also, da sind einige im Rockhard-Archiv. Ja, nur nicht die wir besprochen haben. Aber gut, 8,5 ist ja jetzt auch schon eine ziemlich gute Wertung in der Rockhard. Mal gucken, ob ich da mitgehen kann. Ich finde es tatsächlich, Stunde 7 merkt man dem Album nicht so richtig an. Also da habe ich andere Alben, die über eine Stunde gehen, wo ich mir denke, das ist aber auch jetzt irgendwie genug so nach 45 Minuten. sehe ich hier nicht so.
Ja, weil es sehr, eigentlich sehr schön abwechslungsreich auch wieder ist, ne? Also du hast irgendwie nicht zu viel von einer Sache. Ne?
Genau.
Die präsentieren sich schon hier so von mehreren Seiten und das macht das Album halt trotz einer gewissen Länge. Man kann sich jetzt drüber streiten, was jetzt wirklich lang für ein Album ist oder ob das nicht vielleicht eine durchschnittliche Länge sein könnte. Aber es ist das längste Album, was die bis dato gemacht haben und ja, wie gesagt, präsentieren sich hier von allen möglichen Facetten. Ne? Ja. Und das macht das Album halt irgendwie auch durchgehend spannend.
Ja. Ja, Opener, Peaches and Cream holt einen ganz gut rein. Ansonsten vergleichsweise unspektakulär, finde ich. Dann so Sachen wie Show Me Your Hands, die so, ja, so ein bisschen so Magnum-Standard-Kost sind. Aber dann hast du halt eben auch so Sachen dabei, wie eben den Titeltrack mit Toby Summit, Lost on Road to Eternity. Absolut genial, super Duett, was die beiden da hinlegen. Also ich meine, du merkst einfach, das ist nicht der erste Song, den die zusammen singen, sondern eher so der 80. oder so, keine Ahnung. Trotzdem würde ich fast sagen, also Lost on the Road to Eternity und Without Love sind für mich ein Double Feature, was du eigentlich perfekt nacheinander weghören kannst. Also ich finde Without Love finde ich so genial in seiner Leichtigkeit nach diesem doch auch eher bisschen fast schon schweren Lost on the Road to Eternity, was jetzt ja ja schwer ist, ein bisschen ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber der ist schon so, da ist ein bisschen Gravitas drin. Ja, der
galoppiert
drin.
Schon ganz gut irgendwie auch, ne? Also da kannst du schon ein bisschen Nackenkater von bekommen.
Ja, kannst du, aber du kannst auch da sitzen und dir denken, so ist schon auch ein bisschen balladesk hier und da, ne? Und Without Love ist tatsächlich ein bisschen leichtfüßiger und gerade im Refrain, finde ich, macht der einfach mega Spaß. Und ich finde gerade im Gesang bei dem Song, im Refrain von Bob Catley, da ist so richtig so ein so teilweise so diese Rockröhre, die ja dann doch auch irgendwie ist, die kommt da so ein bisschen raus, wenn er so ein bisschen angeraut dann singt und so, das ist schon wirklich, wirklich cool. Ich kann mich kaum entscheiden, welchen von beiden ich besser finde, aber beides bockstarke Songs. Ja, du hast vorhin schon gesagt, nach hinten raus wird die Platte, kriegt die nochmal einen kleinen Schwung nach oben, da würde ich zumindest bei Glory to Ashes, würde ich da auf jeden Fall mitgehen. Alles in allem, da ist kein schlechter Song drauf. Hin und wieder vielleicht ein bisschen Durchschnittsware so. Aber mein erstes Magnum-Album, zwei überragend gute Songs und viele, viele starke Songs, kein schlechter. Da kann ich eigentlich nicht unter einer 8 gehen und dann gibt's den Tobi Sammet-Bonus, dann sind wir auch bei 8,5, da würde ich mich auch dann anschließen tatsächlich.
Ja, guck mal, sind wir uns einig.
Und auch einig mit der Rockart tatsächlich. Wo wir so, da haben wir nie drüber geredet, aber irgendwie haben wir so völlig stillschweigend deren Bewertungsskala einfach hier übernommen, ne, für unsere, also ja, zumindest für unsere Zeitgeist-Folgen erst und
der offizielle, inoffizielle Rockhard-Podcast.
Ja, ja, genau. Gehen raus.
Weiß noch keiner was von.
Ja, ja, vor allen Dingen weiß die Rockhard da nichts von. Nee. Ja, nee, super Album, höre ich immer wieder mal gerne rein, zumindest wie gesagt die genannten Anspieltipps auf jeden Fall, aber auch so, das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, da habe ich mich jetzt schwer getan, da durchzugehen. Also, um es auf den Nenner zu bringen, ich finde, die Musik ist deutlich stärker als das Cover, für mich.
Ja, ist doch auch schon mal eine Ansage. Ja, cool.
Ja, nähern wir uns dem finalen Werk von heute und wahrscheinlich auch von Magnum, aber das schauen wir mal.
Ja, aller Wahrscheinlichkeit. Ne? Am 12. Januar 2024 dieses Jahr veröffentlicht Here Comes the Rain, auch wieder Vorgänger schon, wieder über SPV Seam Hammer. Das 23. Studioalbum. Ja, es ist natürlich, egal was kommen mag, das letzte Album mit dem Gründungsgitarristen und Songwriter Tony Clarkin, wie du schon erwähnt hattest, am 7. Januar verstorben, vor Release der Scheibe. Das Album erreichte Platz 2 in Deutschland, Platz 3 in Österreich und Platz 4 in der Schweiz und damit die höchste Chartplatzierung eines Magnum-Albums in drei Ländern.
Ja.
Und da damit, denke ich, kann man das als guten Erfolg verbuchen. Ne, auch wenn es vielleicht durch einen traurigen Anlass mitbegründet wurde. Ne? Ist ja meistens so, wenn ein Musiker stirbt, sich dann die Platten nochmal ein bisschen besser verkaufen. Ne?
Ja.
Ist nun mal so, weil die Leute interessieren sich dann auf einmal wieder etwas mehr dafür. Ja gut, ist jetzt keine neue Erkenntnis, soweit ja immer, ne? Dass dann meistens zu solchen ja, sehr traurigen Anlässen dann die Verkäufe nach oben schießen. Ja, was soll man zu dem Werk so an Fakten noch sagen? Es ist ja noch nicht so sonderlich alt. Sicherlich auch in der Gesamtdiskografie, und damit greife ich, glaube ich, nicht vorweg zu sagen, dass es ein ja, schon ein herausragendes Werk vielleicht auch ist. Ne? Allein schon dadurch, dass es das finale Werk von Tony ist, wird es einen besonderen Stellenwert in der Diskografie auf jeden Fall einnehmen. So viel kann man ja schon mal vorwegnehmen. Vielleicht noch ein paar Worte von Tony selber. Ne, Tony sagte zu dem Album oder in einem der letzten Interviews, die er dazu führte, dass hier jeder seinen Teil spielte, ohne dass er jetzt konkret irgendetwas vordiktierte. Man hat sich bei der Aufnahme auf die Intuition und Inspiration gegenseitig verlassen. Ja, das Albumcover wieder nicht anders zu erwarten. Rodney Matthews hat es entworfen. Und ja, es gab zwei Vorab-Singles, ne, auf der Platte. Einmal, also nicht der Titeltrack, aber Blue Tango am 22. November 2023 schon veröffentlicht. Ich glaube, das war dann sogar noch vor Bekanntwerden der Erkrankung von Tony. Und am 3. Januar, also sogar noch zu Tonys Lebzeiten, The Seventh Darkness. Da gibt's auch ein Video auf YouTube zu. Genau. Insgesamt, ja, du rezitierst ja auch immer gern die Rockart. Da gab es von der Alexandra Michels ein paar Worte zu dem Album, und sie war halt der Meinung, dass Magnum nicht in der Lage sind, ein schlechtes Album abzuliefern. Daher sollten Fans von melodischem Hardrock ihre uneingeschränkte Unterstützung zeigen. Und Michels nannte hier die Titel Run Into the Shadows, Blue Tango und Seven Darkness und auch Some Kind of Treachery als ihre Highlights. Aber bevor wir, glaube ich, auf unsere Highlights der Platte kommen, sollen wir mal auch über das Artwork sprechen.
Ja, du bist ja gerade so drüber weggegangen, über die Alex und das, was sie da so drüber gesagt hat. Tatsächlich ist es so, dass sie in dem Wikipedia-Artikel zu dem Album unter Critical Reception, in dem amerikanischen Wikipedia-Artikel, da zitiert wird. Und also hier steht in A Positive Review for Rockhard, Alexandra Michels, Choose Here Comes the Rain is the Album of the Month. Ja, schöne Grüße, Alex, die kennen wir ja auch ganz gut. Und die hat übrigens damals mein Heiratsantrag gefilmt. Nur mal so, by the way, kleiner Fun Fact. Genau, und ja, fand ich ganz spannend, weil es tatsächlich in dem englischen Wikipedia-Artikel die einzige Critical Reception, die von Alex. Und ja, kam da wohl ganz gut an. Ja, aber gerne über Artwork, wenn du möchtest.
Ja.
Möchtest du wieder vorlegen?
Möchtest du dann?
Dann lass mich ja. Ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass wir möglicherweise diesen weißen Engelstypen da wiedersehen. Stimmt nicht so ganz. Wir sehen aber wieder so eine Art Zauberergestalt, sehr zentral, mit Schwert, irgendeinem Beutel, und hält so einen zerfledderten Regenschirm irgendwie vor sich, so, also.
Schon so sehr, sehr Gandalf-mäßig, ne?
Ja.
Ja, gut. Der hier so ein bisschen anders aussieht, aber. Das
ja, halt,
schreit förmlich Gandalf.
Ja, langer weißer Bart und so, ne? Aber ja, so blaue Robe und dann hat er auch irgendwie eine Kopfbedeckung.
So ein, ne? Einfach eine Blaupause für so einen Zauberer.
Ja. Dann ist dieser kleine Junge mit dieser Steinschleuder, der auch auf dem vorherigen Artwork schon drauf war, ne? Hatte der da auch eine Steinschleuder?
Ja, da hat man den von hinten gesehen. Ja. Da wirkt der ja fast wie so ein Dirigent, ne?
Ja. Hatte der denn da auch eine Steinschleuder in der Hand? Ich weiß halt gar nicht mehr. Ich glaube aber ja.
Habe ich es noch offen? Ja, ich habe es noch offen. Nee, in der Hand nicht, aber er hat sie im Rucksack.
Ah, okay. Er ist auf jeden Fall mit am Start. Und es ist auch der gleiche Junge, man erkennt es halt sofort an der Kleidung, weil er hat so schwarz-weiß gestreifte Kleidung, sieht so ein bisschen aus wie so Knastkleidung.
Ja, die Haare, exakt die gleichen Sachen an und der gleiche Haarschnitt,
Und als drittes Lebewesen sehen wir noch einen schwarz-weißen Hund, und die gucken alle in die gleiche Richtung und stemmen sich so ein bisschen gegen den Wind, der da von links reinweht scheinbar.
Das ist aber nicht der gleiche Hund, der die Würstchen
auf der
Lost on the Road gekauft hat.
Nee, das ist ein anderer Hund. die stehen irgendwie auf so einem Felsvorsprung oder was das sein soll, ne?
Plateau
irgendwie sowas, ja, genau. Ne? Und im Hintergrund sieht man so einen gelben Mond und das Ganze vor blauem Hintergrund. Mhm. Und dann noch so ein bisschen verwirrend, da ist so eine Hand, die irgendwie so aussieht, als wäre die aus Rauch oder so links im Bild, die so mit dem Finger so links aus dem Bild raus zeigt. Ja. Keine Ahnung.
Man schaut irgendwie auch so einer Bedrohung irgendwie entgegen.
Ja, also alles, ne? Richtet sich nach links auf dem Bild, alles. Ne? Also der Zauberer, der halt ganz rechts steht, der hält den Regenschirm in die Richtung, der Wind kommt offensichtlich aus der Richtung, der Junge zielt nach links, der Hund sitzt da so in Angriffsposition mit gespitzten Ohren.
Weil man auch bei dem Regenschirm sagen muss, dass es sich doch sehr offenkundig um ein magisches Artefakt wohl handeln wird.
Ja, ja.
Dir so den Griff
anguckt. Ja, der Griff mit so einem
zerlumpten Schirm,
ja,
der dann zur Abwehr von irgendwas genommen wird. Oben guckt da auch so eine Spitze raus, man könnte es auch als Waffe benutzen.
Ja, die Spitze ist wieder mal das Magnum-Logo, ne? Wenn du genau hinguckst.
Ja.
Also dieses M, ne? Das war ja vorher schon bei deinem letzten Album, diese Parierstange von dem Schwert.
Ja,
und
auf dem Beutel des Zauberers, da siehst du auch das.
Genau, da ist es auch zu sehen, ja genau. Er hat auch noch ein Schwert, aber das steckt in der Scheide an seiner Seite. Und
ist das ein Schwert?
Ja, ist ein Schwert, definitiv. Ja, ist so ein bisschen verdeckt von dem Cape, was er da anhat, aber ja. Wie gesagt, also alles sehr, sehr nach links irgendwie ausgerichtet, so als wenn von da irgendwie was kommt. Wahrscheinlich halt der Regen, ne? Mhm. Aber ja, keine Ahnung.
Ja, da hatte, glaube ich, Bob Catley auch im Interview in der vorletzten Rockart, müsste das gewesen sein, irgendwie kurz was zu gesagt, aber es war auch nicht so, glaube ich, so ganz offenkundig. Ist natürlich auch mal viel Interpretationsspielraum. Aber es geht da um irgendeine Bedrohung auf jeden Fall.
Ja.
Also weiß ich nicht, ob es sich nur um Regen handelt, sonst weiß ich nicht, brauchst ja keine Steinschleuder, um gegen Regen zu kämpfen.
Ja.
Nee, aber gut. Ja.
Das Magnum-Logo,
was sagen wir denn
das Magnum-Logo liegt auch nochmal auf dem Boden übrigens, so in Pink, so vor dem linken oder rechten Fuß des Zauberers, so in relativ zentral.
Das ist ein Artefakt.
Ja. Ich finde es tatsächlich, dadurch, dass es weniger ist einfach als das letzte, was wir besprochen haben, deutlich angenehmer anzugucken. So, also das ist nicht so hart überladen. Es ist wieder sehr künstlerisch. Es ist halt wieder so eine Illustration. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist definitiv nicht so überladen, aber es ist trotzdem eine Menge drauf und gefällt mir eine ganze Ecke besser als das Lost on the Road to Eternity Cover. Ich muss allerdings sagen, auch hier wieder, das ist nicht mein Stil, leider. Also so richtig geil finde ich es jetzt nicht. Ich finde es okay, aber nicht mega geil so. Das ist einfach nicht so das, was ich so gerne sehen würde. Das erinnert mich so ein bisschen so an so Zeichnungen wie im Kleinen Prinzen oder so hast, weißt du, so.
Ja, vielleicht.
Ja,
etwas anders schon. Es wirken immer sehr skurril, die Charaktere teilweise. Ja. Mir gefällt es schon. Also ich finde den Stil schon irgendwie cool. Das erfreut doch mein Fantasy-Herz meistens sehr, solche Covergestaltungen. Weil die auch wirklich einfach gut gemacht sind. Du siehst, dass da ein richtiger Künstler hintersteckt. Die sind sehr detailverliebt. Du siehst da immer eine Menge. Wie du schon gerade gesagt hast, nicht so überladen, wie das Cover auf der Lost on the Road Platte. Mir gefällt es sehr gut. Es hinterlässt viele Fragen. Man kann sich da lange mit auseinandersetzen. Man kann auch da hier so die ein oder anderen Details finden, sich so ein bisschen drin verlieren. Schön. Also doch, ist ein cooles Cover. Ja,
ja.
Gefällt mir.
Kann man machen. Lass uns über die Musik reden. Wer hat beim letzten Mal angefangen?
Ja, ich. Deswegen darfst du.
Echt? Hast du beim letzten Mal angefangen? Ja. Nee. Ich sag mal so, ich finde alles in allem 50 Minuten Spielzeit. Wir haben 10 Tracks, auf dem letzten waren es 11, hier haben wir wieder 10. Ich finde, das fängt sehr, sehr stark an mit Run Into the Shadows. Sehr cooler Opener. Danach kommt der Titeltrack, der nicht ganz so bei mir hängen geblieben ist, ehrlich gesagt. Aber auch jetzt nicht verkehrt ist. Das Album wird allerdings zur Mitte hin noch mal eine ganze Ecke, gewinnt es auch wieder dazu. Ich finde, absolutes Highlight, Blue Tango. Also das ist mein absoluter Lieblingssong hier drauf. Aber auch dicht gefolgt von dem nächsten. Da wird da so ein Double-Feature in der Mitte, ne? The Day He Lied, finde ich auch super stark. Und hier könnte man es vielleicht sogar noch ergänzen um The Seventh Darkness. Ja, es wird auch nicht schlecht. Es sind keine schlechten Songs hier drauf. Definitiv nicht ähnlich wie bei dem vorherigen. Aber danach wird es wieder so ein bisschen austauschbarer, finde ich. Also wir haben schon in der Mitte mit den Songs 5, 6 und 7 schon so die Highlights, finde ich. Nach einem starken Anfang haben wir da dann wirklich so die Highlights. Und danach wird es dann wieder so ein bisschen so, ja, jetzt beim 100. Durchlauf muss ich die letzten 3 Songs dann jetzt nicht unbedingt noch mal hören. Also so zumindest meine Einschätzung davon. Das Album ist relativ neu. haben wir ja schon gesagt, also ist jetzt, ja gut, ist jetzt irgendwie anderthalb Monate alt. Entschuldigung, ich tendiere dazu, dem gerade eine ähnliche Wertung zu geben wie dem Lost-Album und ich denke, ich werde das auch machen. Werde mich da auch mit 8,5 wieder anschließen, übrigens auch die Rockhard-Wertung wieder 8,5. Ich denke, das werde ich hier auch tun. Keine Ahnung, ob es die Langzeitwirkung haben wird bei mir wie die Lost, aber ich denke, dass mindestens so ein Song wie Blue Tango, den werde ich mit Sicherheit noch öfter hören im Leben und wahrscheinlich auch das ganze Album. Ja. Und deswegen würde ich hier schon sagen, das ist ein super Album, insgesamt ja sehr, sehr stimmig. Und deswegen sind die 8,5, was eine extrem hohe Wertung ist, wenn wir mal ehrlich sind, also da ist ja nicht mehr viel Luft nach oben, ist da mehr als gerechtfertigt hier.
Das nicht.
Ja.
Ja. Also ich muss sagen, da teile ich deine Meinung im Großen und Ganzen auch wieder. Es hat mir insgesamt auch sehr gut gefallen. Ich sehe da ähnliche Highlights, die du hattest. Es beginnt sehr stark. Gut, der Titeltrack war für mich jetzt auch deutlich nicht der stärkste Song der Platte, ist aber bei mir relativ schnell hängen geblieben. Auch wenn der Refrain so ein bisschen getragener ist, ne? Das ist jetzt nicht das, wo der Song explodiert, aber ist schon irgendwie stark für sich genommen. Der erste Song, der mich so richtig weggehauen hat, Some Kind of Treachery, weil der irgendwie so catchy in sich ist. Blue Tango bestimmt, wie du sagst, auch eins der, wenn nicht das Highlight der Platte. The Seven Darkness war auch so ein Song, der mich von Anfang an überzeugt hat. Im Gegensatz zu dir, da fand ich One I Wanna Live vielleicht noch einen Tacken stärker. Das ist jetzt kein Song, wo ich sagen würde, den würde ich jetzt vielleicht die nächsten Male eher skippen oder so. Insgesamt ein sehr starkes Album geworden. Ich finde es sehr abwechslungsreich. Es ist gerade so im Vergleich, glaube ich, auch so mit den letzten Werken. Es ist thematisch und vom Stil her auch gar nicht so weit weg von so einer Platte wie Lost on the Road to Eternity. Schließt sich da so ein bisschen nahtlos an. Da lagen ja auch nochmal zwei Platten zwischen sogar. Es gibt keine wirklichen Filler, weil man das eigentlich auch so fast jedem Album hier heute sagen kann. Dazu ist fast jeder Song so seine Daseinsberechtigung hat. Gut, die einen findet man ein bisschen stärker, die anderen ein bisschen schwächer. Die einzige Frage, die ich mir an der Stelle eigentlich nur noch stelle, ist, wie ist jetzt die Langzeitwirkung von der Platte? Die ist noch relativ frisch. Ich habe es jetzt einige Male gehört. Also wird das auch so eine Langzeitwirkung wie die Lost on the Road haben? Höre ich die auch in 3 Jahren noch gerne? Wahrscheinlich ja. Dafür sind schon ein paar schöne zeitlose Klassiker drauf. Was mir vielleicht im Vergleich zu Lost on the Road fehlt, ja, obwohl, das kann man eigentlich auch nicht sagen, so mit Blue Tango hast du ja eigentlich auch diesen Song. Aber auch wenn ich den ziemlich geil finde, ist er für mich nicht so stark wie so ein Song, wie der Titelsong der Platte, die wir gerade vorher gesprochen haben, weil der mich so richtig weggehauen hat. Und da würde ich sagen, im direkten Vergleich, Stand jetzt, finde ich die Lost on the Road vielleicht einen Tacken stärker, weil die sich jetzt auch über, sagen wir mal, einen relativ langen Zeitraum, die Platte ist von 2018, schon so der ein oder andere Song manifestiert hatte und auch der einfach nicht alt geworden ist für mich. Einfach eine schöne Platte und da kann ich auch heute noch sagen, ich würde dann mit einer Wertung vielleicht mit 8 Punkten gehen, mit der Tendenz, aber könnte auch nochmal so ein halber Punkt, Pünktchen draufkommen, je nachdem, wie ich die Platte vielleicht in so einem Jahr bewerten würde. Die ist halt relativ frisch. Aber definitiv ein starkes Werk, ne? Also
Gut ab. Ich hatte mir noch notiert, tatsächlich zu Blue Tango, das ist ja schon ein ziemlicher Rock'n'Roller, ne? So der Song, also der
ja, ich finde, den Song schlagen aber zwei Herzen. Was mir sehr aufgefallen ist, aber das ist mir auch erst aufgefallen, nachdem ich auch so ein bisschen was über die Platte noch so in Rezension gelesen hatte. Du hast am Anfang auch, musst du mal drauf achten, so Gitarren, die auch in so eine Black Sabbath-Richtung gehen. Also nicht so dieser tiefste Doom, aber das ist dann so ein bisschen so, weiß ich nicht, das hätte auch so ein Riff sein können, das hätte auch Ayomi schreiben können. Ne? Wenn du mal so drauf, also das ist natürlich ein Rock'n'Roller, der Song, aber wenn du mal so ein bisschen drauf achtest, auf die Gitarreninstrumentierung, gerade am Anfang bis zur Mitte des Songs, das atmet auch so ein bisschen Sabbath-Vibes, aber das ist wahrscheinlich auch etwas, was du über fast jeden Rocksong irgendwie sagen kannst, ne? Weil wenn eine Band irgendwas erfunden hat, dann sind es natürlich die Jungs von Sabbath. Aber irgendwie ist das nicht so ganz falsch, das so zu sehen. Aber ja, ansonsten ist es auch mehr so ein schöner Rock'n'Roller, ne?
Sag mal,
aber
fein. Am Anfang von dem Song als Intro, ne, da hören wir eine Jukebox, oder? Die eine Platte auflegt, oder? Also man hört da so mechanische Geräusche.
Genau, die den Effekt aufgenommen haben, kann ich da nicht sagen. Aber das soll es wahrscheinlich darstellen oder so, ne?
Also irgendwie
so was in der Richtung.
Also finde ich einen wahnsinnig smarten Move, diesen Sound zu machen, so diese mechanischen Geräusche, weil du sofort geistig in so einer Rock'n'Roll-Ära irgendwie bist, ne? So Jukebox ist Rock'n'Roll irgendwie, ne? Und und dann kommt dann so ein Song, der da auch noch so in die Kerbe reinhaut, finde ich einen absoluten Treffer, ja.
Ja, fand ich auch klasse.
Ja.
Also hätte man jetzt auch gar nicht so erwartet vielleicht an der Stelle, aber hat Spaß gemacht, ne? Cooler Song auf jeden Fall.
Tatsächlich würde ich noch mal ganz kurz nachlegen zu meiner Rezi und würde sagen, der hat das Potenzial, die ganze Scheibe hat das Potenzial, meine Lieblingsplatte von Magnum zu werden. Im Moment würde ich sie tatsächlich gleich aufsehen mit der Lust. Aber das kann durchaus sein, dass ich da in 10 Jahren anders drüber denke und sage, das ist die Scheibe, die sind mit einem Meisterwerk von der Bühne abgetreten. Wir singen hier den Schwanengesang auf Magnum, wer weiß, was da noch kommt, aber es sieht halt danach aus. Ne? Und wenn das so ist, dann sind die auf jeden Fall mit einem sehr, sehr guten Album abgetreten.
Ja, das kann man definitiv so unterschreiben.
Ja.
Also vollkommen zu Recht auch Platte des Monats im Rockhard geworden, in diversen anderen Medien sehr gut weggekommen. Das ist auf jeden Fall schon, wenn es denn das letzte Werk ist, ein starkes.
Ach, hatte ich gar nicht gesagt, ne, dass die Album des Monats waren. Ich hatte nur die Wertung gesagt, ja, tatsächlich. Hm? Ja, ich hatte gesagt, Alex Michels hat die zu Album des Monats gewählt, aber die war auch insgesamt Album des Monats, ja.
Ja, das war auch der Gesamtsieger. Keine schlechte Wahl, ja.
Ja, aber das haben wir geschafft, sind wir durch Magnum durch. Zwischendurch ist es mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen, weil gerade so mit dem Debütalbum habe ich mich ein bisschen schwer getan, so beim 400. Durchlauf oder also.
Ja, ich muss schon ehrlich sagen, beim ersten Durchlauf hatte ich mich schon gefragt, ob wir da die richtige Wahl getroffen haben, aber ich dachte, komm, ne, jetzt musst du auch den Arsch in der Hose haben, jetzt ziehst du dann auch so durch, wechseln wir nicht nochmal und so ein bisschen schade ist, wir hatten ja leider etwas ungewollt natürlich auch wieder etwas mehr Zeit verstreichen lassen, um die Folge einzutüten. Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen das Problem, dass du dann wieder nach ein paar Tagen nochmal reinhören willst. Das ist aber, da habe ich jetzt gerade gar nicht so einen Bock drauf, dass du schon wieder so ein bisschen anderen Modus dann fährst. Mhm, ne? Und am liebsten eigentlich nur, dass du deine Highlights noch einmal durchhören möchtest. Ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir das Beste draus gemacht und hoffe, dass wir mit der Folge der Band zumindest ein kleines bisschen Tribut zollen konnten.
Ja.
Und es war mal wieder auch auf jeden Fall lehrreich, sich mit so einem Stück Musikgeschichte zu befassen.
Also ich muss sagen, ich hätte mich vermutlich nicht in diesem Leben nicht so intensiv mit Magnum befasst, wenn wir jetzt nicht diese Folge gemacht hätten. Und von daher ist das auf jeden Fall wert gewesen. So. Sich da mal so richtig reinzuhören. Wir haben 5 Millionen Alben von denen ausgelassen, da sind garantiert Perlen drin und ihr könnt euch gerne darüber auslassen, ob wir nicht doch hätten andere wählen sollen oder vielleicht eins mehr, vielleicht aus der Mitte der Schaffensphase noch, die wir jetzt sehr sträflich vernachlässigt haben. Das ist uns bewusst an der Stelle, aber wir, das ist einfach nicht zu leisten. Wir sind jetzt schon wieder bei, ja, noch nicht ganz, aber fast 2 Stunden und da habe ich einfach auch keinen Bock drauf. Ich habe auch keine Lust, hier irgendwie 6 Stunden über Magnum zu reden.
Zumindest nicht so in einem Zug. Aber das ist doch mal ein schöner Aufruf an die Hörer. Schickt uns doch mal eure Tipps. Was sind eure Lieblingsplatten?
Genau.
Und dann werden wir die bestimmt noch mal auf dem einen oder anderen Sommerfestival dieses Jahr vielleicht mal so rotieren lassen und mal gucken, wie wir die denn finden.
Genau, tut das am besten tatsächlich auf unserer Homepage auf rostundstahl.de. Schreibt uns wirklich gerne auch einzelne Songs. Wenn ihr sagt, hört euch mal den Song von der und der Platte an, super stark. Fände ich super spannend und wäre dann halt eine sehr sinnvolle Ergänzung zu der Folge. Wir konnten jetzt oder wollten jetzt halt nur 4 Alben hier besprechen. Uns ist klar, dass da noch, wie viele, 20 andere oder so? Ja, ungefähr, ne? So.
Das waren also insgesamt wenn wir nur über Studioalben reden, haben die insgesamt 23 Alben rausgebracht. Also, dazu diverse EPs, Live-Platten und Best-ofs und hast du nicht gesehen.
Also nur Studioalben haben wir dann halt 19 ausgelassen. 19 Alben. 19, Mathis. 19! Fuck! 19 Alben. Also, wenn Magnum-Fans unter den Hörern sind, schreibt es gerne auf Rost und Stahl. Alternativ auch gerne Twitter, Facebook, Instagram. Der übliche Sermon hier von mir. Ja, lasst uns wissen. Ich würde gerne vielleicht nochmal hier und da das eine oder andere Highlight hören, weil man muss zugeben, die Plattenwahl, die wir jetzt hier getroffen haben, war zumindest bei den Platten in der Mitte recht willkürlich. Das Debüt fand ich sinnvoll und jetzt das letzte war Pflicht. Und die beiden anderen waren mehr oder weniger willkürlich, wenn wir ehrlich sind. Ja, und deswegen schickt uns da gerne nochmal was, sagt uns da Bescheid. Ja, ansonsten, ich kann es nur nochmal sagen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, geht mal auf der Homepage auch dafür vorbei, klickt auf Unterstützen und schmeißt uns einen Euro in den Hut auf Steady. Es sind 4 Euro, aber dafür kriegt ihr dann auch einen kleinen Supporter-Feed mit ein bisschen Content von uns. Würden wir uns freuen. Und ja, Mattes, haben wir noch irgendwas hinten dran? Irgendwelche Ankündigungen? Ja, möglicherweise die nächste Folge wird ja wieder eine Zeitgeist-Folge. Das heute war ja so eine halbe Zeitgeist-Folge aus einem Zeitgeist-Voting entstanden. Aber eigentlich war es keine.
War so ein Viertel.
Ja. Genau. Ja, ich vermute, wir werden in der nächsten Folge über Chapel of Disease reden. Und möglicherweise wollen wir nur eine Platte machen oder machen wir zwei?
Lass uns mal überraschen, ne?
Ja. Also im Moment liegt...
Guck mal bei uns, ob uns das finale Voting gefällt.
Ja, genau. Oder ob wir es wieder 3 Monate verschieben. Ne? Chapel of Disease liegt gerade komfortabel vorne, gefolgt von Lucifer. Wenn ihr da noch was dran ändern wollt, guckt mal vorbei. Also da sind auch noch ein paar andere echt gute Sachen drin, die hier Heroes von der Britta Gertz, die Band mit Dormant. Geile Scheibe, gefällt mir richtig gut. Ein paar außergewöhnliche Sachen sind diesmal auch dabei, aber es scheint ein Rennen zu werden zwischen Chapel of Disease. Nee, also Chapel of Disease wird es ziemlich sicher machen. Mindestens auf dem zweiten wird die landen, selbst wenn jetzt noch ein Wunder passiert. Aber dann wäre es immer noch ein Rennen zwischen Lucifer und Saxon, tatsächlich. Und ja, schaut mal vorbei, wenn ihr da noch was dran ändern wollt. Ihr habt 2 Stimmen, die ihr abgeben könnt, in einem Wort. Also ihr könnt auf 2 Alben klicken und dann auf Abstimmen klicken. Ihr müsst nicht 2-mal nacheinander irgendwie auf Abstimmen klicken. Macht's bitte nur einmal. Ne? Und ja, es geht tatsächlich nur noch am Erscheinungstag dieser Folge. Dann ist das zu. Und dann wissen wir, worüber wir nächstes Mal reden. Ja. Ja, bis dahin würde ich sagen, Mattes, war ein Ritt. Mal wieder.
Wie immer.
Ja, wie immer, ne? Alle 2 Wochen ist das ein Ritt hier, was wir hier machen, ja. Ja, haben wir noch irgendwas? Wir sehen uns demnächst, ne? In nicht allzu langer Zeit gehen wir mal wieder auf ein Konzert, ne? Wir gehen uns mal wieder Next Cemetery
angucken. Ja, ich würde schon fast sagen, diesen Monat, aber diesen Monat haben wir ja noch gar nicht. Wir haben ja immer noch Februar durch den 29., aber tatsächlich im März sind wir mal wieder zusammen auf Türchen.
Genau.
Wie wir schon erwähnt haben, sieht man uns dann im Essener Turok unter der Woche zu Visigoths und Next Cemetery.
Genau, ist ein Dienstag, meine ich, ne? Ja, wenn da irgendjemand von euch Bock drauf hat und das irgendwie machbar ist und sagt, ach ja, mit Next Cemetery oder Visigoth kann ich was anfangen, kommt vorbei, stoßt mit uns an. Wir freuen uns, wenn wir mit euch ins Gespräch kommen. Ja, wenn
ich hab am Tag danach frei.
Ich auch. Ich habe mir Überstunden frei eingetragen, nachdem ich festgestellt habe, dass ich gar kein Auto habe an dem Tag und wir jetzt beide mit der Bahn durch das komplette Ruhrgebiet juckeln dürfen, habe ich mir frei eingetragen. Das wäre sonst einfach komplett unrealistisch, zu irgendeiner halbwegs vernünftigen Zeit nach Hause zu kommen. Ja, ja, wie gesagt, würden wir uns freuen, wenn wir da das eine oder andere Gesicht sehen. Dann können wir anstoßen, zumindest. Und vielleicht ein bisschen quatschen. Ja. Mattes. Ja. Ich würde sagen, das waren meine Schlussworte, aber wie immer ist mein echtes Schlusswort für heute Metal Off.
Metal Off, Mann.